This is Moose, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Moose, Moose, Moose.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und ich führe euch heute einmal wieder quer über den Tellerrand. Wir bleiben ja sehr tellerrandig jetzt in Anfang Mai, seit wir da WrestleMania hinter uns gelassen haben. Sind wir einfach ein bisschen mehr back to the roots, wie wir es halt im WTR ursprünglich auch waren. Und deswegen gucken wir heute auf eine Liga, die gerade so ein kleines bisschen ja wieder zu alter Stärke zurückfindet oder vielleicht auch eine neue Stärke gerade zum allerersten Mal entdeckt, nämlich Impact Wrestling. Und das heißt, an meiner Seite ist Nicole.
Gute, jawohl.
Jawohl, jawohl, Nicole.
Jawohl, Nicole, ja, das ist gut.
Ja, Impact Wrestling. Gerade erst über United We Stand gesprochen. Da schon gesagt, naja, gucken wir mal, was Rebellion macht. Ja, das ist heute unsere Agenda. Rebellion.
Sehr gut.
Wie fandest du es?
Wie ich es fand, hat meine Erwartungen sogar noch ein Stück weit übertroffen, muss ich sagen. Also erwartet habe ich viel, wo ich mir gedacht habe, von der Karte her sieht das echt schick aus. Und geliefert. Man hat geliefert, wie man so schön sagt.
Ich habe ja bei Impact und bei TNA Pay-Per-Views in der Vergangenheit oft so ein kleines bisschen Zahnschmerzen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich die Pay-Per-Views immer so im Vorfeld ganz gut gelesen haben, aber dann irgendwo sich es teilweise gezogen hat. Das hier war eine echt kurzweilige Show, finde ich. Hat echt Spaß gemacht zu gucken, geht auch schnell rum. Und alles, was wir bei United We Stand im großen Stil kritisieren mussten, vor allem technisch, also mit Übertragungsproblemen, Soundqualität und so, das ist hier halt auch schon deutlich besser gemacht worden. Und eins von meinen Fables ist ja dann praktisch die Präsentation, wie schaut die Halle aus? Das Setup fand ich saustark.
Die war sehr schick. Wirkte auch alles, ja, ein bisschen größer halt, ne, hinten. Hat man das, hat man schon schön gestaltet gehabt. Also es war schon mal ein schöner Blickfang gewesen. Es ist auch sofort ins Auge gefallen, dass man da schon einiges rausgeholt hat, jetzt von der Optik her.
Ja, also ich fand die Beleuchtung war sehr stimmig. Ich fand das Farbkonzept, ja, also dieses Schwarz-Rot-Weiß als Logo bei Rebellion fand ich sehr schön. Und was mir auch bei Ring of Honor zum Beispiel auch immer sehr gut gefällt, ist, wenn du bei Titelmatches die Titelgrafiken auf der Videoleinwand einblendest. Einfach um diese Matches nochmal hervorzuheben. Und das hat man da jetzt eben auch übernommen.
Ja, ja, ja. Also das war schon on top, kann man sagen. Also da hat man sich schon sehr gesteigert gegenüber dem letzten Event. Aber wie gesagt, das darf man ja eigentlich auch nicht so miteinander vergleichen. Also
genau, haben wir ja gesagt, das war ja eine non-kanonische Show. Jetzt sind wir halt wieder im Bereich der kanonischen Pay-Per-Views. Und da muss man auch echt sagen, seit Scott D'Amore und Don Callis da das Ruder übernommen haben, liefern die Pay-Per-Views halt echt gut ab. Also Homecoming war ja schon gut, Slammiversary letztes Jahr war richtig gut.
Ja.
Bound for Glory war nicht verkehrt. Das ist jetzt der nächste starke Pay-Per-View und das ist halt wichtig, dass Impact bei diesen Shows liefert.
Ja, vor allen Dingen, man steigert sich halt auch immer ein bisschen. Also man verbessert sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, sei es jetzt, wie wir ja gesagt haben, von der Optik oder Akustik. Und ja, also auch von den Grafiken und Kommentatoren kann man ja also beiden nichts ankreiden. Also die waren ja immer saugut gewesen. Aber man steigert sich, ja. Das ist gut.
Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man scheinbar eben bei Impact sich auch bewusst ist, dass vermutlich nicht jeder Fan, nicht jeder Zuschauer jede Wochenshow mitnimmt. Mhm. Und deswegen wird eben auch vor jedes Match, wenn es wichtig ist, so eine Videozusammenfassung gepackt.
Ja,
also, dass du dann eben auch direkt in der Story drin bist, direkt weißt, dieses Match findet statt, weil.
Ja, hatte ich ja, glaube ich, bei Give Me Five auch erwähnt gehabt, oder? Mhm. Irgendwo, ja. Wie gesagt, also jeder, der jetzt meint, oder viele Leute haben mir gelesen, oh, lohnt sich das wirklich? Also im Internet hat sehr, sehr gute Kritiken gekriegt und viele haben gefragt, ja, kann man sich das echt angucken? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also man wird mit den Videos up to date gehalten, was Sache gewesen ist und warum es jetzt zu diesem Match kommt. Und, ja, um was es auch in diesem Match geht. Also wirklich, ja, überragend gemacht.
Und so, wenn man jetzt auf die Kleinigkeiten guckt, ne, finde ich es natürlich sehr, sehr smart, eine Show, die Rebellion heißt, im Rebel Entertainment Complex stattfinden zu lassen, in Toronto, Ontario, Kanada, nach dem Impact, der jetzt hat, eine kanadische Promotion ist, die Zusammenarbeit mit Smash sich da ein bisschen verfestigt, Don Callis und Scott D'Amour als Kanadier da ihre Finger mit drin haben. Das wird schon richtig nice gebrandet jetzt. Und dann würde ich auch nämlich direkt in den Opener reinspringen. Du bist in Kanada, du hast einen Kanadier im Opener und es ist, ja, Mr. Kanada schlechthin bei TNA. Es ist Petey Williams, dessen Theme ja die abgewandelte kanadische Hymne ist. Wie smart ist das denn bitte, ja? Das erste Theme, was du hörst, ist die kanadische Hymne. Die ganze Veranstaltung wird dadurch irgendwo feierlicher. Das wäre so, wie wenn jetzt hier Lex Luger in seinen besten Zeiten hier mit seinem Yankee Doodle Scheiß da
Express,
rauskam.
oder? Ja, nee, das war schon mal sehr, sehr gut gemacht, ja, kann man sagen. Stimmung in der Haus dann gleich.
Direkt, genau, direkt Stimmung. Du hast gesehen, da singen die Leute die Hymne mit. Finde ich super geil als Entscheidung, hier direkt Petey rauszuschicken. Aber er macht das Match natürlich nicht allein. Es ist ein Six-Way-Match im Opener mit Petey Williams, mit Cousin Jake, mit Jake Crist, mit Eddie Edwards, mit Aiden Prince und Ace Austin. Nicole.
Ja, meine Güte. Also, wo ich jetzt sagen muss, Aiden Prince begeistert mich auch immer mehr. Also passt auch da rein, wie die Faust aufs Auge in die X-Division. Ace Austin haben wir ja gesehen, halt mit, hat es ja mit PT Williams ein bisschen. Und ja, gut, man hat halt auch wieder das, was wir ja kennen, halt, ne? Ace Austin hat schon sehr krasse Moves irgendwie drauf. Also, der hat da so ein Splash nach draußen gemacht. Jack Rice fängt ihn irgendwie auf, weil er noch so auf dem Ring Apron steht und ja, schmeißt ihn eigentlich mit dem Cutter oder fängt ihn eigentlich mit dem Cutter in der Luft ab. Und ja, draußen standen noch ein paar und dann voll auf die anderen draußen raus. Also, das fand ich ja schon sehr geil. Also, ja.
Jay Crist macht halt genau an der Stelle weiter, wo er halt bei United We Stand
Ja.
aufgehört hat. Ne? Er verteilt Defensiv-Cutter.
Ja, vor allen
Also
Dingen,
er
ich habe
steht halt immer
irgendwann
irgendwo
auch
rum
gehört zu
und cuttert dich.
zählen. Ja, das habe ich hier auch stehen. Jack Rice cuttert alles weg. Egal, was ihm da irgendwie in die Quere kommt, weg. Ja, das war sehr geil. Ja, und Eddie halt gut, der Veteran halt eigentlich, kann man ja sagen, in dem Match. Ja, weiß auch, wie er die Fans auch immer dazu bekommt, auch mitzugehen. Hat er halt auch das gemacht, was er am besten kann. Und die Fans gehen halt auch auf ihn ab und chanten halt auch Eddie, Eddie, Eddie. Und da hast du halt auch so Stimmung gleich mit in dem Match mit drin. Ja, das Ende war ja eigentlich, ja, PT Williams. Ich habe aber leider gar nicht aufgeschrieben, gegen wen hat er den Canadian Destroyer gezeigt?
Gegen Dina,
Ah,
also
gegen Dina, ja,
gegen
stimmt.
Jake Dina.
Ja. Und PT Williams will eigentlich den Pin durchziehen und von hinten kommt Austin. Ich nenne ihn jetzt mal Austin. Und ja, haut eigentlich PT Williams vom Pin eigentlich runter und pinnt selber und staubt eigentlich nur ab. Damit war das Match halt erstmal zu Ende.
Ganz genau. Was
Also
mir
es war kurz diesmal halt, ne? Knapp 6 Minuten.
5, 6 Minuten, ne?
Ja, ja.
Aber du brauchst auch nicht mehr. Es war ein
Nee.
Sprint. Es war einfach nur
Ja.
ein schneller Sprint, um Stimmung reinzubekommen.
Ja. Hat man geschafft.
Ja, weil je länger du so ein Match machst mit 6 Leuten, umso mehr läuft es halt auch Gefahr, dass es halt einfach nur Moves, Moves, Moves über 10 Minuten sind. Und
Das
sowas ist dann bei
stimmt,
so
ja.
einem 5- oder 6-Minuten-Sprint halt deutlich komprimierter. Das passt schon so.
Ja, gut, ich meine, wie heißt der Cousin Jack oder so, gell?
Cousin
Jake
Jake,
oder,
ja.
ja, Cousin Jake. Fand ich natürlich jetzt halt, ja gut, man hat es ja nicht als X-Division-Match so mithin angekündigt, oder? Nee. Weil für X-Division finde ich ihn recht groß und recht breit.
Ja, aber Exhibition ist ja
Also,
nicht wegen, ist ja nicht mit Gewichtslimits, sondern ist ja No
macht man nicht
Limits.
mehr, ne? No Limit, ne? Okay, gut.
Also rein traditionell halt, ne?
Ja.
Ich meine, da war ja auch ein Abyss schon Champion oder ein Samoa Joe.
Ja, stimmt, das ist auch schon wieder so lange
Ist auch
her.
schon
Verrückt,
100 Jahre her,
verrückt. Sehr verrückt. Ja, nee, aber als Opener, wie immer, halt passt. Passt.
wo ich grinsen musste, war, als Eddie Edwards zum Ring kommt und wird angekündigt, dass er begleitet wird von Kenny. Ja, es ist ein Candlestick. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist auch im Moment der einzige relevante Kenny, der aus Kanada kommt.
Ja, der andere Kenny ist irgendwo verschwunden.
Ja, der ist irgendwo am Vice-Präsidenten und sowas.
Ah ja.
Und was ich super smart fand, wenn du dir anschaust, wenn Ace Austin zum Ring kommt, der springt ja so mit so einem Dive zwischen dem mittleren und dem obersten Ringseil rein. Macht ja so eine Rolle, ne, und dann seine Pose. Das war genau die Bewegung, die er gemacht hat zum Einrollen von Petey Williams.
Ja, stimmt.
Ja, also Petey zeigt ja den Canadian Destroyer. Fans gehen total ab. So, ja, geil, Canadian Destroyer. Mega, ja, geile Aktion. Und will pinnen. Und in dem Moment kommt eben Ace Austin im Endeffekt mit dem genau gleichen Bewegungsablauf, mit dem er in den Ring reingeht und rollt ihn halt überraschend auf. Fand ich super geil. Boah, die Kommentatoren erst noch kurz diskutieren, ob er ihn an der Hose festgehalten hat. Nein, hat er nicht. Sieht man dann auch in der Wiederholung. Und genau mit der gleichen Bewegung dive dann halt auch wieder aus dem Ring nach außen
Ja.
und feiert draußen. Und ich finde es echt gut, dass er hier gewonnen hat. Ist dann wohl eben der kommende Star in der X-Division, der jetzt da wohl ein bisschen gepusht wird. Das passt dann auch, wenn wir uns anschauen, wer Champion ist. Mit einem zukünftigen Titelmatch vielleicht in der näheren Zukunft.
Ja, da muss man halt mal gucken, wie sein Charakter halt noch ausgebaut wird. Er steht ja schon ein bisschen heelisch da gegen Petey Williams. Mal sehen, ob sie ihn halt noch ein bisschen heelischer darstellen wollen. Darauf bin ich mal gespannt.
Für mich wirkt er halt auch wie so ein ja, arroganter kleiner Bengel und weißt du, so,
Ja, so war er
er ist
auch
noch recht jung, das
bei Konvention Wrestling war er auch immer so ein bisschen
22
der
Jahre sehe ich hier
Arrogante.
gerade.
Ne? Ja. Sehr jung, aber sehr gut.
Haben sich echt ein gutes Talent geholt. Macht Spaß, der Junge. Nächstes Match
Ja.
ist dann spontan auf die Card gerutscht, denn eigentlich war angekündigt eine Live-Smoke-Show mit Scarlett Bordeaux. Daraus ist dann aufgrund von kleinen Querelen online Scarlett Bordeaux gegen Rohit Raju geworden. In Begleitung der DC Hit Squad. Intergender-Match sozusagen. Ja. Scarlett Bordeaux natürlich begleitet von ihrem neuen besten Freund Falabar, der mega abgefeiert worden ist.
Bah, der wird immer abgefeiert.
Mega.
Der
Der schaut
muss
aber auch
nur
lustig
Bah
aus, der Kerl.
sagen. Ja, der muss nur Bah sagen. Bah, Bah, Bah. Und schon gehen alle ab wie verrückt. Ja, schön.
Ja. Scarlett hat ja jetzt vor ein paar Wochen eben ihr Debüt im Ring hingelegt, gegen den ehemaligen Disco Inferno, Glenn Gilberti. Hat dem guten Mann gezeigt, was Frauenpower ist.
Sie
Und
war
hier.
sehr witzig, das Match eigentlich, ne?
Definitiv. Ich meine, das ist Disco Inferno, der macht sich
Ja.
sowieso immer zum Dulli. Also, ja, kann man machen. Und jetzt ist hier dann eben nächster Shit, die DC Hit Squad, Rohit Raju. Was hast du?
Ich muss sagen, Rohit Raju hat endlich, also mithin auch das gebracht, was ich an Heels dann auch immer so liebe. Also man sieht ihn schon an, dass er halt der Heel ist, ja, und dass er das richtige dumme Arschloch ist, was Frauen halt nicht so, ja, machen sollten. Das stellt er halt sehr gut dar. Und ja, er war halt der arrogante Arsch, der gemeint hat, ja, komm, du bist halt so ein Blondinchen, schmeiß dich mal ein bisschen im Ring rum, kannst mir ja eh nichts. als Frau. Ne? So war die Darstellung. Aber Scarlett hat gedacht, nee, mit mir nicht. Und hat eigentlich immer schön dagegen gehalten. Und weiß nicht, bei manchen Aktionen oder auch so die Darstellung von ihr hat mich so erinnert, ein bisschen so ein Hauch von Trish Stratus früher. Die auch immer so ein bisschen, ja, wo man gesagt hat, ein bisschen unbeholfen im Ring ist oder sie könnte ja eigentlich nichts im Ring. So kommt mir das mit Scarlett eigentlich vor. Aber die Aktionen, die sie gezeigt hat, waren eigentlich auch wie gegen Disco Inferno alle wieder sauber. Also da waren keine Botches dabei. Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Und ja, zum Schluss hat halt die Arroganz halt einfach dazu ausgereicht, dass Scarlett, wie waren das eigentlich nochmal zum Schluss?
Ja, sie sitzt in der
Ach so.
Ecke und er will ihr ja ein Stinkface verpassen.
Genau.
Wenn der Ref eben abgelenkt ist
Von Bar, ja.
und dann tritt sie ihn halt tief und während er dann Eieraua hat, gibt es einen Finisher von ihr.
Ja, sah auch gut aus.
Also ja, den Finisher würde ich mir von ihr auch verpassen lassen. Also, vor allem den Pinfall hinterher.
Hallo.
Hallo.
Nee, war also, ich meine, es ging knapp 5 Minuten und das war halt, wenn man, wie gesagt, andere Ligen machen das auch, das war halt ein schönes, unterhaltendes Entertainment-Match. Ja, wo beide Parteien, muss ich aber auch sagen, ihren Teil absolut 100% korrekt vorgetragen haben. Ich bin der Heel, ich bin das Arschloch, ich bin der Mann, du bist die Blonde, du kannst eh nix, dich mach ich fertig. Und dieser, ja, ich mag zwar blond sein, aber ich bin nicht blöd. So war das. No? Blonde schlägt die Arroganz von einem Kerl.
Was ich gut fand, ist, dass man eben tatsächlich nicht diese Smoke-Show gemacht hat, aus der dann vielleicht dieses Match entstanden wäre, weil dann wäre das ganze Segment zu lang gewesen, vermutlich, ja. So war es
Ja,
halt mit diesen 5,
das
6
könnte sein.
Minuten echt gut getimt. Ich brauche jetzt halt aber auch nicht Scarlett Bordeaux als regelmäßige Wrestlerin. Ja, also man sollte ihre In-Ring-Auftritte als was Besonderes halten. Also
Ja gut, das ist jetzt die Frage. Ich meine, es ging ja immer darum, ja, du als Frau, obwohl ja eigentlich genügend andere Frauen ja auch im Ring stehen. Das hat man jetzt halt mit Disco gemacht und jetzt hier mit Rohit Raju. Das ist halt die Frage, man müsste jetzt mal ein bisschen aussetzen und dann vielleicht kommt dann irgendwann mal einer, der halt auch wieder die gleiche Schiene fährt. Aber immer bräuchte man es nicht
eben, weil
natürlich.
ansonsten wird es nämlich wieder sehr repetitiv.
Hm.
Was man jetzt bei den beiden hier sagen muss, Scarlett, die Aktion, die sie gemacht hat, die waren absolut sauber. Ja, das war jetzt natürlich jetzt auch nicht die große Wrestling-Kunst, da müssen wir ganz ehrlich sein, ja. Der Dive, den sie vom Top Rope nach draußen springt, ist allerdings hochspektakulär, also muss man auch erstmal hinbekommen, ne?
Ja.
Und du hast halt auch gesehen, dass Raju unfassbar aufgepasst hat auf sie. Also es gibt ja auch die Aktion, wo sie draußen vorm Ring sind und er sie dann mit so einem Grapevine-Takedown in den Apron reinzieht. Also da ist der Abstand zwischen ihrem Rücken und dem Apron, als die Bewegung losgeht, gefühlt 5 Zentimeter. Ja, also praktisch kein Impact auf sie, aber allein die Ansetzung der Aktion, ja, dass dieser muskulöse Typ eben die unschuldige Blonde da gegen ein Ring-Apron haut, den härtesten Teil des Rings übrigens, das ist halt dann das, was das Wesentliche ist. Und das haben halt
Na.
echt gut dargestellt. Weißt du, auch so Segmente, wenn sie dann im Ring auf dem Bauch liegt und er tritt einfach über sie drüber, stellt sich in den Rücken, einfach um sie herabzuwürdigen, dann dreht sie den Spieß um, macht sie das Gleiche bei ihm. Und was man natürlich jetzt auch hier einfach mal als Kerl ganz klar sagen muss, es wurde endlich die große Frage geklärt und seit diesem Match wissen wir, Scarlett Bordeaux spuckt.
Scarlett Bordeaux spuckt.
Ja.
Okay. Sami Zayn, Sami Zayn wollte ich schon sagen, Sami Zayn, nun gefällt das.
Ja, sie schluckt nicht, sie spuckt. Ist seitdem jetzt hier beantwortet, diese Frage. Fragen, die wir schon immer mal beantwortet haben wollten oder eben auch nicht.
Ich glaube ihr nicht. Also, für mich war das jetzt nicht sehr wichtig.
Ja, für dich vielleicht nicht,
Ja.
aber
Ja.
andersgeschlechtliche oder interessierte Menschen. Kann man das durchaus mal so festhalten. Habe ich auch direkt hier grinsen müssen, als ich das Match gesehen habe. Das war direkt meine erste Assoziation. Das musst du direkt für den Podcast hier merken, die spuckt. Leider nicht die einzige Spuckaktion hier an dem Abend. Also das ist was, was wir dann in der Endabrechnung ein kleines bisschen noch diskutieren müssen. Repetitive Aktionen über Matches hinweg.
Naja.
Aber war ganz okay für das, was es sein soll. Also ich denke, die ersten beiden Matches, die haben absolut nicht wehgetan.
Nee, wie gesagt, ich mag auch, wenn Heel halt so richtig schön das Heelische raushängen lässt und man erkennt, dass er wirklich einer, ja, halt das böse, dumme Arschloch ist, wo man gerne will, dass er auf die Fresse kriegt. Sowas mag ich.
Was es zwischenzeitlich noch gegeben hat, zwischen Match 1 und Match 2, war die Ankündigung des neuen Streaming-Portals, Impact Plus. Also das GWN-Network ist tot, lang lebe Impact Plus.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich muss mir nur noch einiges durchlesen.
Ich meine, ist auch sinnvoll, nachdem jetzt da diese Streiterei mit Jeff Jarrett und Global Wrestling Federation da sich ewig gezogen hat und der ganze Scheiß ja immer noch nicht geklärt ist, dass man jetzt einfach mal ganz klar hier diesen Cut macht. Ich finde es dann halt auch immer interessant, wenn du dann von Impact-Seite aus eben Impact Plus oder eben auch GWN in der Vergangenheit beworben hast. Erste Gesicht, was du immer siehst bei diesen Promo-Videos, AJ Styles.
Stimmt, ja.
Ja, und dann zweite Gesicht, was du siehst, Bobby Roode.
Ja, Root.
Ich meine, ist klar, ist auch schön, dass sie ihre Vergangenheit nicht totschweigen, aber es ist halt dann schon auffällig, dass du dann als allererstes hier immer die gleichen Leute und eben gerade als allererstes immer AJ siehst.
Ja, gut, ich muss sagen, bei den normalen Impact-Shows hätte ich jetzt langsam auch gerne die, man zeigt da ja auch immer nochmal so ein älteres Match, ne, aus TNA-Zeiten, baut man ja auch immer in die Impact-Wochenshows mit ein. Mhm. Das hätte ich eigentlich auch gerne irgendwann mal raus. Dass man das nicht mehr so präsentiert, also die alten Zeiten.
Ich bin neulich über ein altes Match gestolpert, es war ein altes Tanahashi-Match bei YouTube, bei Impact. Das ist einfach.
War das auch noch da, wo Okada auch noch mit da war?
Ja, das waren diese Zeiten, als auch Nakamura da mal mit noch kurz am Rumspacken war. Musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Tja.
Tja. Nächstes?
Nächstes Match, ja.
Haben wir auch ein relativ spontan angesetztes Match, ne?
Mhm.
Und zwar fädet unser Lieblingselch Moose seit einiger Zeit mit den drei Rascals rum, also Trey, Des und Vance. Hat nacheinander Matches gegen die drei gehabt und hat tatsächlich gegen Des war es, glaube ich, ne? Verloren.
Ja.
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 Und das fand er jetzt natürlich nicht so geil und meinte, ja, also hätte schon ganz gerne.
Wohl beide alle anderen beiden halt, Vance und Trey, halt auch noch eingegriffen haben, ne?
Ja, aber
deswegen hat er es ja verloren.
Niederlage ist Niederlage, ne?
Niederlage ist Niederlage, ja.
Und hat sie dann eben herausgefordert hier für den Pay-Per-View und hat sich noch Verstärkung besorgt in der Besetzung The North. Und das sind Ethan Page und Josh Alexander, und gerade Josh Alexander, The Walking Weapon, ist in Kanada over wie Sau. Und ich finde tatsächlich, dass er Ethan Page unglaublich gut tut als Teampartner.
Ja, die müssen ja schon länger so halt, ne, auch miteinander zu tun gehabt haben.
Aber jetzt gerade jetzt in der Impact-Konstellation,
ist neu.
Finde ich sehr erfrischend und jedes Tag-Team ist echt eine Bereicherung und die beiden passen auch super zusammen. Du siehst auch direkt, das Gear ist aufeinander abgestimmt. Sehr smart auch, dass Moose sein Gear auf die beiden abgestimmt hat, nur mit einem umgedrehten Farbmuster, also Rot auf Gold und nicht Gold auf Rot. Das ist halt auch was mir dann als Tag-Team-Enthusiast sehr gut gefällt.
Ja, auch die Promo war wieder sehr witzig von Moose. Ja, im alten Ric Flair-Style mal eine Promo abhalten, das kann er gut, muss man sagen.
Ja. Ja. Man bedenkt, was aus dem Typen geworden ist, ne? Also seit wir den damals bei Ring of Honor zum ersten Mal gesehen haben.
Aber ich finde, er hat sich immer stetig zwar ein bisschen vielleicht langsam, meinen ja viele, aber er hat sich immer stetig verbessert. Auch seine Promos und wie gesagt auch im Ring. Also er passt zu Impact. Ich wüsste jetzt auch nicht, woanders er so passen würde.
Definitiv, ja.
Ja.
Ja, und dann haben wir hier dieses Match. 3 gegen 3. Wie jetzt der Kommentar aufgespielt, die Heels haben einen Gewichtsvorteil von ungefähr 400 Pfund. Ja, das ist aber auch echt geil. Also die drei von den Rascals, die sind halt alle drei gefühlt so breit wie Mooses Arm.
Minimum, ja.
Und ich finde es in der Anfangsphase echt geil, wie sie halt alle drei versuchen, Moose nacheinander eben mit Teamaktionen zu schwächen und dann eben die Tags durchführen, während der jeweilige Partner schon in der Luft ist, sodass du praktisch eine Barrage nacheinander auf Moose einregnen hast. Und dann stehen sie alle drei da und posen in der Ecke rum, so in Richtung The North. Und Moose macht einfach den Kipp-Up und steht hinter ihnen und haut sie alle drei weg.
Genau, und das habe ich hier als erstes auch stehen. Smarte Aktion von Moose. Ich lasse mich einfach mal so vermöbeln oder tu so, als würde ich mich vermöbeln lassen. Und dann, wenn alle feiern, dann komme ich zurück. Das hat er gut gemacht, ja. Ja, also hier muss man halt auch sagen, ging auch. War ein schnelles, fand ich, ein schnelles Match. Also viele, viele Aktionen. Ja, man hat auch gehört, Holy Shit Chance und This is Awesome Chance und ja, also das Match hat mir so an sich gut gefallen, außer natürlich ganz zum Schluss. Der Jackhammer sah ein bisschen merkwürdig aus von Moose. Oder?
Das Bier.
Kannst du nicht, das Bier, ja. Jackhammer, wieso sage ich Jackhammer?
Weil der
Das
No
Bier,
Check Hammer
ja.
Needed
Der sah halt ja nicht überzeugend aus irgendwie. Der
Das
sah
sah ein bisschen,
missraten aus.
bisschen komisch aus, ja. Aber es gab auch während des Matches eine Aktion, wo es so einen Spin-Kick geben sollte gegen Josh Alexander, der auch halben Meter daneben geht. Wo Alexander auch in dem Moment gar nicht weiß, wie er den jetzt wirklich sellen soll. Aber da muss man halt sagen, Don Callis top-notch am
Das
Kommentar.
stimmt, ja.
Der ist direkt rettet und sagt, er hat ihn nur gestreift.
Ja, stimmt. Das hat
Aber Alexander ist trotzdem benommen. Haben sie echt gut gemacht. Und ich fand eben tatsächlich diese Flying-Aktion dann außerhalb vom Ring. Die haben echt gut ausgesehen. Da haben auch die Rascals dann ihre Stärken aufspielen können. Also dieser Moonsault, wo dann der eine den anderen wegstößt.
ja, nach draußen. Das ist ja die Aktion, die sie ja eigentlich immer zeigen, halt so
Aber halt von der
es zum
Rampe runter,
Ende
weißt du?
zu
Du hast ja
geht,
diese
ja.
Rampe da am Ring. Und das von der Rampe runter, das sah schon gut aus. Oder wie dann eben Josh Alexander auf dieser Rampe kniet. Und das ist es, glaube ich, kommt von hinten angelaufen, nimmt ihn als Sprungbrett und divet dann eben über ihn auf die Gegner drauf. Das sah schon gut aus. Ansonsten muss man halt echt sagen, in meinen Augen sind Trey und Vance so ein kleines bisschen untergegangen, weil ich irgendwie alles nur das im Ohr habe.
Er ist halt auch, sage ich mal, auch bei Combat Zone war er eigentlich auch schon immer ja, sag mal, ein Veteran kann ich jetzt schlecht sagen, aber gegenüber den beiden halt dann schon immer eher der Veteran ist und der die meisten Aktionen auch immer mit hin ausführt. Aber Vance und Trey kann man, aber wie gesagt, auch irgendwann mal durch die Dreiergruppierung kann man später mal sagen, als Tag Team in die X-Division. Kann man da einen auch immer mal reinstecken? Also, man kann viel mit ihnen machen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass man sie geholt hat.
Weil im Endeffekt ist es halt so, dass sowohl die spektakulärsten Aktionen, die Rascals ausführen, alle von Death kommen. Aber er halt auch derjenige ist, der am Schluss den Pin frisst. Und ich finde, so in der Finish-Phase, wo sie dann so eine Dreier-Aktion zeigen gegen Josh Alexander und dann Ethan Page einfach eine Powerbomb zum Breaker vom Cover zeigt, das schaut mega geil aus.
Ja, die haben schon, also Ethan Page und Josh Alexander hat mir auch gut gefallen. Also da bin ich auch nochmal gespannt, was man so mit den beiden jetzt halt macht. Tag Team Bereich ist ja viel möglich.
Und wie gesagt, also gerade Alexander hat mit diesen Ohrschützer halt einen herausstechenden Look.
Ja, obwohl ich das immer ein bisschen komisch aussieht, aber.
Ja, da ist ja einen inneren Rick Steiner gefunden. Das passt schon.
Ja, der Bart passt auch ganz gut dazu, ne?
Ja,
So,
also.
nebendran so die Ohren und dann unten der spitze Bart geht dann so.
Ja, er hat echt.
Sieht aus, als wäre das so eine ganze Maske mit dem Bart zusammen, so irgendwie.
Das ist ja dann kein Allerweltslook, ne? Ich meine, wenn der
Ja,
jetzt
das
einfach nur
stimmt
eben
schon.
Glatze und Bart und dann Wrestling-Klamotten, dann wäre halt eben der Standard 0815
Ja,
Wrestler geil, wie
stimmt.
halt heute alle ausschauen, ne? Aber allein diese Protectors da, die machen da was, die machen da viel aus, tatsächlich. Ja, nettes Match.
Ja, 10 Minuten ging in Ordnung.
Und was ich sehr gut fand, tatsächlich noch als Kleinigkeit am Schluss, die Heels gewinnen und Moose gibt eben beiden die Hand.
Ja.
Weißt du, dass ich einfach jetzt sage, ja, gut, haben wir schön gemacht. Vielen Dank hierfür.
Ja, und noch schon ein bisschen die Rascals immer noch ein bisschen schön gefoppt und immer noch ein bisschen geärgert, verarscht. Ja, das kann er gut.
Sehr gut. Erstes Titelmatch des Abends ist dann um den Knockouts-Titel. Taya Valkyrie verteidigt gegen Jordan Grace. Ich fand einen Satz im Kommentar ganz nett, als Geist hat, ja, wann hat Taya zum letzten Mal nicht den Kraftvorteil gehabt in dem Match? Und ich meine, Taya ist ja kräftiges Mädel,
Ja,
aber
ziemlich
Jordan
groß.
Grace ist halt so eine kleine, kompakte Kampfsau. Das ist gar nicht böse gemeint. Also du siehst an der Statur schon, das Mädel hat richtig Power. Und allein von diesen Voraussetzungen her kannst du eigentlich erwarten, dass da ja, ordentlich ins Gesicht gibt. Und Spoiler, es gab ordentlich ins Gesicht.
Ja, ich meine, der Anfang war ein bisschen vielleicht, ja, ich weiß nicht, behäbig, ob das richtige Wort ist. Aber es ging halt relativ langsam los. Aber es waren halt auch immer schöne, knallharte Aktionen mit dabei. Und dann haben beide sich auch mal gegenüber gestanden und dann gesagt, so, komm, ich hau dir jetzt auf die Fresse. Nee, ich hau dir auf die Fresse. Und was ich halt wirklich abgefeiert hat, war halt der Muscle Buster halt von Grace an Taya. Da hat man mich dann doch fast gekriegt, wo ich gedacht habe, oh, gewinnt sie jetzt hier doch?
Der sah echt gut aus.
Da habe ich gedacht, ja, also, wie gesagt, Taya ist ja auch nicht gerade klein halt, ne? Ist auch nochmal mehr als ein Kopf größer als Jordanie. Oh, das war schon sehr geil. Also dann den Pin eigentlich so mit hindurchgezogen, aber der hatte ja nicht gereicht. Ja, und Taya, man hat aber schon gesehen, dass Taya ein bisschen viel dirigiert hat, kann es sein? Oder? Ja, ich fand schon, dass man manchmal gesehen hat, dass sie ihr gesagt hat, was sie machen soll.
Ja, ich sehe mehr dann
So.
in einem Co-Main-Event das später auch nochmal. Das liegt wahrscheinlich bei
Ja.
denen in der Familie.
Ja gut, beim Co-Main-Event, denke ich mal, lag es eher daran, dass ein gewisser anderer Herr sich natürlich wieder verletzt hat.
Oder
Und
dass der
deswegen,
Vergleich ausgiebig war, das.
ja. Aber Taya, also normalerweise kenne ich das jetzt nicht so von ihr halt. Aber wie gesagt, ich fand, das ist natürlich gegenüber, sagen wir mal, einem anderen Mensch später ein bisschen abstinkt, war mir aber dann später auch schon klar, aber ich muss sagen, für das Aufeinandertreffen, auch jetzt für die Zeit, die man hatte, hat man erstmal alles reingepackt. Weil Taya ist halt immer noch die Smartere auch, die halt schon heelisch halt auch agiert und die Fans auch damit auch ein bisschen immer schön provoziert. Und ich war am Überlegen beim Kick-Tipp-Spiel hier vom Philly. Da musste ich wirklich lange überlegen, ob Taya den Titel wirklich verliert. Weil ich kann ja jetzt schon mal sagen, dass ihr Mann den irgendwann später mal verlieren würde. Das war klar. Aber da war ich mir unsicher. Und dass sie aber jetzt den Titel behalten hat, ist für mich auch okay. Weil wir ja später, ja, beim nächsten Frauenmatch dann oder ja. Dann auch noch dazu kommen, warum, nehme ich mal an, warum Taya den Gürtel auch mithin behalten hat. Ne? Sie hat den ja auch eigentlich bekommen, weil ihr jemand anders ja zu der Zeit, als sie noch Face war, geholfen hat.
Richtig.
Ja,
Das ist
deswegen.
alles sehr schön miteinander verwoben.
Ja. Und von daher war es okay, dass sie diesen Titel behalten hat. Wie gesagt, also beim Muscle Buster habe ich wirklich gedacht, okay, das ist es vielleicht jetzt, aber war es nicht. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit, muss ich sagen.
Ich fand die Armbearbeitung sehr schön. Also, dass Taya tatsächlich mit dem Gameplan da reingegangen ist. Das andere Mädel ist wahrscheinlich stärker als ich, also mache ich hier mindestens einen Arm kaputt, dann hat sie nur noch halb so viel Kraft. Finde ich sehr schön. Das war ja dann auch teilweise Grund dafür, dass Jordan Grace, wenn sie Akzente setzen konnte, eben nicht nachsetzen konnte, weil sie haut eine Clothesline raus im kaputten Arm, dann muss sie sich halt den kaputten Arm auch erstmal halten. Und an der Stelle muss man auch sagen, sehr gutes Selling von Jordan Grace. Dann gibt es dann eben Michinoku-Driver, das sieht nicht ganz so schön aus, dafür eben der Muscle Buster umso schöner.
Der war schon echt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die so lange halten kann, von der Ringecke aus bis zur Ringmitte tragen kann. Fand ich schon enorm.
Und das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, ist, dass das Ende halt sehr abrupt kommt. Also hier Road to Valhalla praktisch out of nowhere und das war's. Aber auf der anderen Seite unterstreicht es halt auch einfach nur mal diesen Ansatz, du musst nur für 3 Sekunden besser sein.
Ja, das, wie gesagt, Taya ist halt da die etwas smartere halt. Ne? Die erfahrene vielleicht auch. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Match.
Ich denke, Jordan Grace wird auf alle Fälle früher oder später den Titel gewinnen. Noch in diesem Jahr definitiv, aber jetzt, Stand jetzt würde ich sagen, ist es richtig, den Titel bei Taya zu lassen.
Da ist nämlich noch eine Geschichte drin.
Definitiv. Übrigens, was uns bei der Show überhaupt nicht irgendwie über den Weg gelaufen ist, ist Rosemary und Su Jung. Das ganze Segment, das hat man gar nicht bei der Show gepackt oder reingepackt, obwohl eigentlich noch ein kleines bisschen Zeit gewesen wäre. Hast du es vermisst?
Nein. Muss ich sagen, ist mir zwar später auch mal aufgefallen, aber wie gesagt, nö, vermisst habe ich es nicht. Weil ich denke mal, man hat jetzt halt auch mit Scarlett, Taya und dann später noch Tessa Blanchard und Gail Kim, was die weiblichen Wrestler betrifft, eigentlich schon ziemlich viel dabei gehabt. Da glaube ich, hätte das andere irgendwie ein bisschen gestört. Oder wäre vielleicht dann auch zu viel wieder gewesen. Halt.
Ich denk halt auch, dass der große Vorteil und die große Stärke von dem Rosemary-Charakter und dieser Rosemary gegen Su Jung-Fehde diese vorproduzierten Videos sind. Hier Undead Realm und sowas.
Ja, klar.
Und die muss gar nicht so sehr im Ring stattfinden, die Fehde. Und insofern war es aus meiner Sicht der richtige Schritt, die beiden eben nicht bei der Show zu bringen, auch um Übersättigung zu vermeiden.
Ja, und halt, ich meine, die anderen Mädels brauchten, sage ich mal, vielleicht das Rampenlicht dann auch mal ein bisschen mehr. Gerade jetzt Taya und Grace und dann später auch noch Tessa und Gail Kim.
Ja, denke ich auch.
Das war dann schon besser so. Also alles richtig gemacht.
Nächstes Titelmatch. X-Division Title Match. OVE Rules. Heißt, alles ist erlaubt, aber OVE darf nicht am Ring sein, sonst werden sie gefeuert. Champion ist Rich Swann, Herausforderer ist Sami Callihan. Die beiden haben eine sehr lange Geschichte miteinander, Nick. Kannst du es
Ja.
kurz zusammenfassen für die Hörer?
Oh, mach du das. Das ist jetzt wirklich lang.
Bist
Oh.
jetzt hier der Matze
Also
oder
mal,
was?
am besten wäre natürlich, sich das Video anzugucken, da ist alles drin.
Ja, also die beiden haben eine Vergangenheit miteinander. Nachdem Rich Swanns Eltern gestorben ist, hat Sami Callihan ihn so ein bisschen unter die Fittiche genommen, war der große Bruder für ihn. Yada, yada, yada. Vor ein paar Wochen kam dann eben das Angebot von Sami Callihan an Rich Swann. Join us. Werde Teil von OVE. Rich Swann hat abgelehnt. Deswegen mögen sich die beiden nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wirklich das Video angucken, das ist alles wunderbar erklärt. Auch das Promo-Video von Sami Callihan, was wir vorher in der Show noch gesehen haben.
Geil.
wo er eben meint, Rich, ich werde dir heute die Beine brechen, aber nicht, weil ich dich hasse, sondern weil ich dich liebe. Wunderbar.
Ja, aber die Videos sind doch von ihm immer saustark, oder?
Ja, aber es ist Sammy Callahan.
Aber es ist doch stark, oder? Das musst du doch zugeben, auch wenn es Sammy Callahan ist.
Ja, die Delivery
ist... Es ist gut.
Die Delivery ist gut, ja.
Ich finde die Heel-Darstellung bei den Impact-Wrestlern absolut sehenswert. Weißt du, jeder ist anders da heelisch drauf, aber du siehst, dass sie halt eindeutig Heels sind und sich auch dementsprechend so benehmen.
Ja, das ja. stimmt.
Nicht so wie ja, andere liegen ja. manchmal.
Das ist richtig. Und da ist es im Ganze hier eben OWE-Rules, heißt, alles geht. Und na, jetzt muss ich mal so ein kleines bisschen Kritik auspacken. Abgesehen von der Schlussphase, wo es halt wirklich sehr intensiv geworden ist, ist das hier halt, jetzt mal wirklich überspitzt ausgedrückt, das eine Hardcore-Match, was Sami Callihan wrestlen kann.
Das ist sein Style, ja.
Ja. Und, weißt du, weil im Endeffekt alles, was wir jetzt vor ein paar Wochen bei United We Stand gesehen haben und gesagt haben über das Match mit Jimmy Havoc, kann man eigentlich auch eins zu eins hierher kopieren. Ja? Also Tucker, Tonnen,
Lego, Barbara, ja.
haben wir alles hier auch wieder gesehen.
Spucken. Ja, es war halt, sagen wir, Rich Swann fand ich ja witzig halt, dass er sich den Bart halt abrisiert hat. Dass er wieder halt eigentlich so ausgesehen hat, wie er dann zu der damaligen Zeit, als er Sammy kennengelernt hat, ausgesehen hat, halt wie kleiner Bub halt, ne? So ohne Bart. Mhm. Aber die Verwandlung, denke ich mal, hat er halt für sich so gemacht. Er hat gemeint, wir waren früher so zusammen, dann wirst du mich auch so kriegen, wie ich früher ausgesehen habe und wie ich früher auch drauf war, weil man hat ja die Ernsthaftigkeit von Rich Swann da auch noch mal ein bisschen ja, unterstrichen. Also er ist nicht mehr dieser, hüpft zwar schon ein bisschen so zum Ring, aber er ist halt sehr ernsthaft auch dabei geworden. Also es war halt dieses hasserfüllte Match, was auf der Karte stand. Von allen anderen, sage ich mal, wir haben ja noch ein bisschen Hardcore später auch noch ein bisschen mehr als einmal dabei, aber das sollte halt die hasserfüllte Fehde darstellen, die man jetzt halt auch die ganze Zeit zwischen den beiden gesehen hat. Also es war halt schon PWG-Style mit Hardcore-Elementen, würde ich mal sagen. Also gab viele Kicks, jeder bleibt stehen und kickt sich nochmal 100 Mal durch die Gegend und irgendwann wurde es dann halt mal, ja gut, die Tonnen ausgepackt und die Legos und
Absperrungsgitter,
also man hat auch alles, was draußen war, zur Verfügung genommen und ja, irgendwann später ja, hat Zorn halt doch immer die Überhand eigentlich behalten gehabt und hat Callahan dann zum Schluss dann doch, ja, mit dem Barb war ja vor ihm gestanden und Kelly hat halt gemeint so, ja, nee, bitte nicht und wir sind doch Familie und Swan hat dann gesagt, ja, Thumbs up, Thumbs down und hat ihm den Barbwire halt dann erstmal ein bisschen auf den Kopf geschlagen und ja, und hat ihn dann in Aufgabegriff genommen noch mit dem Teil und Sammy hat dann halt schön aufgegeben.
Ist halt im Endeffekt auch so eine ganz klassische Wrestling-Geschichte, ne? Wenn der verrückte Heel beschließt, wir machen hier meine Regeln und ich bin dann da im Heimvorteil sozusagen und versuche da irgendwie eine Seite aus dir rauszukitzeln, mit der du gar nicht umgehen kannst, dann ist halt diese Seite genau diejenige, die ihm dann den Sieg kostet. Mhm. Weil eben Swan sich eben hier voll auf Sammy Callahan-Niveau begeben hat, schmutzig gekämpft hat, rumgespuckt hat, eben auch nicht dafür sich zu schade war, diesen Barbwire-Bettabschluss einzusetzen, mit dem Crossface kombiniert. Ja, Crossface in Kanada sowieso auch immer geile Geschichte. Und das war halt tatsächlich dann zu viel für Sammy. Und da hat er sich halt irgendwo, da hat er irgendwo so eine Büchse der Pandora geöffnet, mit der er dann nicht umgehen konnte.
Ja. War aber auch mit 15 Minuten, 16 Minuten, 16, ja. War von der Länge her okay, muss ich sagen.
Also viel länger hätte es auch gar nicht gehen brauchen. Es war echt
Ja.
die richtige Länge, weil wenn du auch da 5 Minuten noch dranhängst, dann ist es einfach nur noch Overkill, weißt du, weil dann kommt einfach nur noch Gegenstand X, Gegenstand Y, Gegenstand Z zum Einsatz und dann wird es halt einfach irgendwann nur noch materialschlachtig und das Publikum schaltet ab.
Ja, man hat sich ja schon eigentlich wirklich genügend um die Ohren gehauen, um dass es dann irgendwann mal zu Ende sein musste.
Du musst dann auch bedenken, du hast ja noch eine zweite Materialschlacht an dem Abend. Du darfst ja dem Publikum nicht zu viel geben
Ja.
an der Stelle. Deswegen finde ich es auch zum Beispiel smart, dass eben dieser Piledriver draußen eben durch die Absperrung geht, durch das Absperrungsgitter, was sie da
Ja,
aufgebaut
stimmt.
haben, ja? Und nicht durch den Tisch. Weil die Tische kommen im Main Event.
Ja, aber bei dem G1-Podcast habe ich ja, den habe ich auch schon zum Teil gehört. Da hat Jan ja gemeint, er guckt sich gerne mal so ein paar Hardcore-Matches an. Er sollte vielleicht auch mal ab und zu bei Impact reinschauen. Da wäre er ganz gut bedient mit solchen Matches.
Bestimmt. Und was ich eben auch noch sehr nett finde, ist dadurch, dass die Rampe ja so hoch ist, ne? Und praktisch die auf Ring Apron Höhe ja stattfindet, kannst du halt dann eben da draußen eben Aktionen zeigen, die du normalerweise im Ring machst. Ich meine jetzt explizit zum Beispiel Lethal Injection.
Stimmt,
Und auf die Rampe zieht es ja gleich nochmal ganz andere Reaktionen. Also wenn jetzt einfach nur einen Cutter auf der Rampe gezeigt hätte, ne, dann wäre es ganz nett, aber weil es eben die Lethal Injection ist, boah, die sehen wir normalerweise nur aus der anderen Richtung, nämlich innerhalb vom Ring, ist das halt direkt gleicher Move, wahrscheinlich minimal härterer Impact, aber es schaut halt für die Fans geiler aus, weil es spektakulär ist, auf der Rampe diese Aktion zu zeigen.
Ja, wir haben ja einige Sachen an dem Abend auf der Rampe gehabt, muss man ja auch sagen. Die wird immer sehr gut genutzt, die Rampe.
Wobei ich sagen muss, so aus der Tradition her bin ich gar kein großer Freund von dieser hohen Rampe. Weil sie in meinen Augen sehr viel Platz für Aktionen wegnimmt. Also
Ja.
siehst du ja oft genug auch, wenn irgendwelche großen High-Flying-Spots nach außen kommen, dann gehen die ja normalerweise immer in die Richtung, wo der Entrance ist, weil da normalerweise am meisten Platz ist. Und das geht halt mit dieser hohen Rampe ja im Normalfall nicht.
Ja,
Oder wo du eben
stimmt.
Stolpergefahr hast und sowas. Also da haben wir ja sowohl bei der WCW als auch bei der ECW schon diverse Unstimmigkeiten gesehen. Du
Na,
kannst sie aber natürlich auch nutzen, ne? Hier so Chokeslam durch die Rampe und so ein Scheiß.
das geht auch, ja.
Bam Bam und Taz gefällt das.
Oh, das war auch eine geile Sache damals.
Ja, es ist alles so ein Für und Wider, aber grundsätzlich bin ich da kein großer Freund von dieser hohen Rampe, aber man hat sie gut genutzt.
Ja, sie ist, glaube ich, auch ein bisschen rutschig, was später mal, ich glaube, im Main Event war es wohl, der Tisch da irgendwie auch nicht so gut gestanden hat. War, glaube ich, im Main, ja, doch, im Main Event. Da hat man gesehen, dass der Tisch dann irgendwie beim Aufbau hingestellt ist, aber irgendwie wieder weggerutscht und zusammengerutscht. Dann war auch nicht so gut. Naja.
Weil du gerade rutschig erwähnst, ich fand es auch sehr lustig, als dieses Slippery When Wet Warnschild, dieses gelbe da rausgeholt worden ist. Und Rich Swann zerbricht es und haut dann eben Sami Callihan so links und rechts das Ding um
Stimmt.
die Ohren.
Das habe ich ganz vergessen. Das war auch geil, ja,
Das
stimmt.
war ein netter Anblick. Einfach mit diesem riesen Paddel ihm da verprügelt.
Das ist aber auch ganz schön hart, Plastik. Es tut bestimmt ganz schön weh, wenn du es im Hals auf dem Schädel kriegst. Ey. Das
Ist Sami Callihan. Der kann das
war
halt.
mir klar, dass es kommt jetzt.
Das passt schon so. Der will das
Ja.
so.
Ja, das stimmt.
Nächstes
Jawohl.
ist dann, ich sag mal, ein Grudge-Match, ne? Wie man so schön sagt im Neudeutschen. Zwischen Tessa Blanchard und Gail Kim, die aus der Rente zurückgekommen ist, die ihr Retirement rückgängig gemacht hat, ihren inneren Terry Funk gefunden hat und beschlossen hat: Tessa, I'm gonna kick your ass. Und am Ring, um das Ganze natürlich noch schön emotional aufzuspielen, ist Gail Kims Ehemann Robert Irvine, der emotional wie immer ist, also Mrs. Vater ist ein Dreck dagegen. Und natürlich der Vater von Tessa Blanchard, Tully Blanchard. Oder wie es Frankie sagen würde, Tully Blanchard. Und das, um jetzt mal so ein bisschen Kritik vorwegzunehmen, ist für mich vielleicht tatsächlich das beste Frauenmatch auf dem nordamerikanischen Kontinent dieses Jahr bisher.
Wenn ich jetzt hier so ein Soundboard hätte, würde ich jetzt mal eine Menge Applaus einspielen.
Also fantastisches Frauenwrestling an der Stelle. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, Gail Kim hat vor 2 Jahren ihr offizielles Retirement-Match gehabt.
Sie hat gegen... Moment, ich muss überlegen. Also 2017 hat sie, glaube ich, noch relativ viele Matches gehabt. 2018 hatte sie nur noch ein Match. Also 2017 hat sie eigentlich aufgehört gehabt.
Genau, da war ja ihr Retirement, die offizielle. Und das, was sie hier in diesem Match bringt, ist besser als von vor 2 Jahren.
Ja, und vor allen Dingen verdient es jetzt, dass sie wirklich sagen kann, das ist das beste Abschiedsmatch, was ich in meinem Leben haben konnte.
Und was ich sehr schön finde, auch hier bei der Präsentation, ja, es ist hier nicht Tessa Blanchard, die irgendeine alte, abgefuckte Legende verprügelt, sondern es ist Tessa Blanchard, die wirklich sich anstrengen muss und kämpfen muss und kratzen und beißen und spucken gefühlt, ne, um eine der besten Wrestlerinnen aller Zeiten zu besiegen. Mhm. Ja, und nicht eine der besten Wrestlerinnen von früher, sondern eine der besten Wrestlerinnen aller Zeiten. Die hat es nicht verlernt.
Nein, absolut nicht. Absolut
fantastisch, nicht. Fantastisches Match. Unglaublich gute Intensität, unglaublich sauber, wunderbare Spots. Aber
Ich habe andauernd nur den Spruch irgendwie, als ich das Match gesehen habe, ich habe nur so davor gesessen und habe dann gemeint, die haben gewrestelt wie aus einem Guss. Ja. Von Anfang bis zum Ende.
Ja.
In was für einem Tempo vor allen Dingen. Dass ich gedacht habe, wann habe ich eigentlich das letzte Mal so ein geiles Women's Match gesehen? Also der WrestleMania Main Event in allen Ehren, aber die beiden haben das geschlagen. Mhm. Eindeutig. Für mich ist das jetzt für dieses Jahr das beste Women's Match, was ich jetzt gesehen habe. Auf jeden Fall. Also so sauber gewirkt, so, ja, wie du auch schon sagst, dynamisch, intensiv. Und ich fand den Diving Codebreaker von Tessa an Gail Kim, wo sie in der Ecke waren, halt schon ziemlich heftig. Und der Eat the Feet, ich sah auch wieder sehr geil aus. Und dann hat man sich da auch, ja, auf die Rampe halt auch, ne, gebrawlt. Und dann gab es dann auch nochmal so ein
Flatliner
runter von der Flatliner halt Zack. Von der Stage, Gail Kim so voll auf den Boden geknallt, wo ich auch schon gedacht so, oh, was ist denn zur Hölle hier los? Und vor allen Dingen hat mich halt dieses Tempo von Sekunde 1 bis zum Schluss, das hat mich so erstaunt gehabt, dass sie so ein Tempo vorgelegt haben. Und nie damit aufgehört haben, dieses Tempo auch mal irgendwie ansatzweise runterzudrosseln. Nö, die haben alles weitergemacht.
Ich meine, da ist ja auch ewig Story jetzt dahinter. Ja, da hat ja Tessa Gail Kim dafür verantwortlich gemacht, dass sie einen Titel verloren hat. Mhm. Da geht es um fehlenden Respekt und die ganze Story in der Richtung. Ja, wenn das Match jetzt hier mit einem Headlock oder mit einem Lockup begonnen hätte, das wäre Themaverfehlung gewesen. Ja, den musste er direkt loslegen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen, dass Gail Kim retired ist. Wir wissen, dass Gail Kim eben nicht mehr die Allerjüngste ist. Es hätte durchaus ja auch gereicht, wenn Gail Kim so ein kleines bisschen rumwrestelt, die beiden halt so einen wilden Brawl sich liefern. Ja. Wir dann vielleicht noch ein, zwei Spots von Gail Kim sehen, ja, Eat Defeat und dann legt sie sich hin. Aber stattdessen wrestelt die halt hier, ja, wie vor 10 Jahren.
Ja. Absolut.
Alle ihre Standards gezeigt, in den Figure Four um den Apron, den Octopus Hold, Eat Defeat, frisst den Flatliner da draußen. Ich fand's auch, wie gesagt, sie setzen Dragon Sleep an und Tessa muss sich da rausbeißen.
Fand ich auch sehr witzig.
Also das war schon verdammt stark und verdammt viel Intensität drin. Der Gorilla Press vom zweiten Seil sah super spektakulär aus.
Also, ja, Tessa hat auch unheimlich viel Kraft, muss man auch sagen. Ja. Das habe ich in einigen Matches, habe ich auch mal gedacht, meine Herren, auch gegen Joey Ryan oder so. Aber die hebt manchmal die Leute aus, wo ich mir denke, ja, hey, was ist denn hier los? Sehr, sehr gut. Also Tessa Blanchard hatte ich, glaube ich, mit Matze, mit, wer war das? Rachel Ellering. Vor 4 Jahren, 5 Jahren? Ich glaube, vor 4 Jahren. Das erste Mal gesehen. Und was Tessa Blanchard in den 4 Jahren jetzt schon für Matches, wo auch das Internet drüber geredet hat, hat, dass das so gute Matches sind. Sie ist mithin, also einer der kompaktesten, besten Wrestlerinnen. Und das erst nach 4 Jahren. Also, ja, das ist schon unglaublich. Ja. Muss man echt sagen.
Und ich finde das Finish halt auch sehr smart, ne? Dass sie dann eben vom Magnum direkt eben in so einen Straightjacket-Choke reinrollt und Kim dann eben aufgeben muss.
Was mir da halt gefallen hat bei dem Aufgabegriff, ich meine, Gail versucht ja noch rauszukommen und sie dreht sie rum, dass sie halt dann in der Ringmitte ist, zieht halt nochmal an und dann dauert es immer noch ein bisschen, bis Gail Kim dann erst aufgibt. Weil ich hasse es grundsätzlich, wenn einer gerade mal im Aufgabegriff ist, ja, und dann schon austappt. Da könnt ich durchdrehen. Das ist in manchen Ligen, finde ich, das weiß nicht, das ist ein Aufgabegriff, muss man halt auch manchmal ein bisschen kurz wirken lassen erstmal, um dann aufzugeben. Halt. Und das haben sie halt hier wunderbar gemacht.
Die Aufgabe von dem Match war hier, Gail Kim nochmal ein richtig schönes Abschiedsmatch geben und Tessa Blanchard gestärkt rausgehen lassen. Genau das haben sie gemacht. Ja. Also Gail Kim wirklich clean in der Mitte des Rings zum Tappen zu bringen. Nach der Leistung tut Tessa Blanchard unglaublich gut. Gail Kim kann da hoch erhobenen Hauptes rausgehen. Muss echt sich da nicht schämen für die Niederlage oder sonst irgendwas. Ich schaue gerade, wie alt ist die jetzt?
Die müsste 43 oder so sein.
Glaub. Ja, Mitte 40 oder sowas, ne?
Ja, 76 geboren. Ja. Ja. Nichts also, verlernt, aber auch gar nichts.
Fantastisches Match. Und dann kommt halt das Aftermath. Tessa ist sofort draußen bei ihrem Vater und bedankt sich bei ihm für die Unterstützung. Und rollt sich zurück in den Ring und es gibt einen Handshake und die Umarmung und
Tränen.
Ganz viele Tränen, weil Gail sich dann vermutlich eben bei Tessa bedankt und ihr dann eben sagt, so, Fackel überreicht, jetzt lauf damit. Mhm.
Ja gut, manche haben es jetzt nicht als Faceturn gesehen, aber es ist einer. Es muss auch einer sein. Weil Tessa dann jetzt vermutlich dann auch wieder zurückgeht, natürlich den Titel angreift und dann muss sie gegen Taya gehen. Und nochmal Heel gegen Heel jetzt, also näher Heel gegen Heel, nicht nochmal. Taya war ja vorher Face. Wäre jetzt dann auch blöd gewesen. Und Taya kannst du jetzt auch nicht wieder so schnell zurückturnen lassen. Also. Von daher denke ich mal, die nächste Geschichte wird sein Tessa Blanchard gegen Taya.
Slammiversary dann?
Wahrscheinlich. Oder also, man macht, weiß nicht, ob Jordynne Grace da auch immer noch eine Rolle mit drin spielen wird, dass man. Ja, glaube ich eigentlich weniger. Ich denke schon, es geht rein auf Tessa gegen Taya.
Man könnte es natürlich jetzt auch lange aufbauen, tatsächlich bei Slammiversary in Three-Way bringen. Wo dann eben Jordynne Grace dann halt auch mit im Spiel wäre und wahrscheinlich dann diejenige ist, die den Pinfall frisst. Ja. Sodass dann Taya nochmal verteidigen kann und du dann eben Richtung Bound for Glory eben tatsächlich das aufbaust. Es werden jetzt halt noch 5 Monate, aber in der Zeit könntest du halt dann auch sowohl Taya als starken oder zumindest erfolgreichen Heel-Champion, ja, sie kann ja auch Chicken Shit Heel sein, etablieren und Tessa kann das Ding oder kann ihren Festhörn dann halt etablieren.
Ja, als Face habe ich sie nie so oft gesehen. Ich bin mal gespannt. Ich kenne sie auch mehr als Heel, halt Tessa Blanchard, aber ich denke mal, das wird sie auch schon gut machen.
Und ich meine, wenn es nicht funktioniert, kann man es immer noch wieder zurückturnen.
Ja. Aber ist es ist dann schlimm, wenn ich jetzt schon sagen würde, das war mein Match of the Night.
Nein.
Nein. Gut.
Das ist durchaus nicht schlimm, weil dann würde ich sogar sagen, dann mach zwei draus.
Das gefällt dir.
Das war ein fantastisches Match. Also, ich habe es ja in anderen Podcasts ja auch schon gesagt, wenn ich eine Show habe, wo ich ein normales, reguläres One-on-One-Match habe, was hochqualitativ ist und dann eine hochqualitative Materialschlacht daneben sehe, dann ist für mich immer das One-on-One das bessere Match. Weil es zeitlos ist.
Ja, das stimmt.
Ja, eine
Da hast du recht.
Materialschlacht ist spektakulär, aber altert oft sehr, sehr schlecht.
Ja, gut, man vergisst ja auch so viel dann immer bei so vielen Sachen, die dann in dem Match passieren. Und hier hast du halt, ja, und zwei fantastische Wrestler, die halt wirklich ein exzellentes Match auf die Beine stellen. Das bleibt halt ein bisschen mehr in der Erinnerung so rum.
Ja, und warum? Weil eine Materialschlacht spektakulär ist. Du sitzt da, du reißt die Augen auf, hast dann in dem Match sieben, acht geile Highspots gesehen, von denen du die ersten zwei wahrscheinlich schon wieder vergessen hast, bis das Match zu Ende ist. Wenn dich dann eben so ein gut gewrestletes und gut erzähltes One-on-One, und ich sag's einmal wieder, weil das irgendwie so der rote Faden jetzt bei mir im Jahr 2019 ist, emotional an den Eiern packt. Und das haben die beiden hier geschafft, die beiden Mädels.
Ah, wie schön, wie schön.
Während unsere Freunde im Match vorher, Rich Swann und Sami Callihan, sich physikalisch an den Eiern gepackt haben, des Öfteren. Die gute alte Groin Claw. So, nächstes.
Warte mal, ich scroll mal drunter. Ja, ein Rechner hängt ein bisschen. So.
Das nächste ist absolut richtig entschieden, das Impact World Title Match. Es ist tatsächlich nicht im Main Event gelandet, es ist im Co-Main Event angekommen. Finde ich absolut richtig, nachdem was wir bei Homecoming gesehen haben, wo es noch genau andersrum war. Packt man hier Johnny Impact gegen Brian Cage in den Co-Mainer, damit LAX und die Lucha Brothers später den Main Event bekommen. Richtige Entscheidung. Und an der Stelle muss man diese Story Johnny Impact gegen Brian Cage echt loben, weil jetzt da vor kurzem, vor 2 Wochen war es, glaube ich, Head Referee Johnny Bravo im Match zwischen Johnny Impact und Brian Cage zu Johnny Impact geturnt ist, hat aktiv in das Match eingegriffen, hat Brian Cage so einen Chop-Block verpasst. Und dann hat irgendjemand in einem Forum geschrieben, man kann das sein, dass der Typ alle Titelmatches von Johnny Impact gerefft hat. Und genau dieser Satz ist dann aufgegriffen worden bei der Show, bei Impact, in dem Video Review. Johnny Bravo hat tatsächlich alle Matches zwischen Johnny Impact und Brian Cage gerefft. Und jedes Mal dafür gesorgt, dass Brian Cage eben nicht gewinnt. Da reden wir von mindestens 3, 4, 5, 6 Monaten Story-Rücklauf.
Ja, es ist mir am Anfang auch nicht so eigentlich aufgefallen oder irgendwie gedämmert, aber ich wusste immer, dass Johnny Impact halt irgendwann wie bei Lucha Underground halt auch immer Leute um sich sammelt. Also mein gut, mit Taya hat man ja, war ja klar. Und dann jetzt Johnny Bravo und irgendwann denke ich mal, kommt noch jemand dazu. Also das wird bestimmt auch noch mal so eine Gruppierung um Johnny Impact geben.
Jetzt wäre es halt echt interessant zu wissen, ob das jetzt eben eine ganze Zeit lang Zufall ist und dann eben irgendjemand bemerkt hat, gemacht hat, meint, machen wir eine Story draus. Ja, so wie die Undertaker-Streak. Oder ob tatsächlich sich jemand vor einem halben Jahr hingesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf, ich habe da eine Idee für eine Story, die ziehen wir jetzt über Monate. Und keiner merkt es, weil wir es sehr subtil machen.
Ja, das werden wir, glaube ich, nicht rauskriegen. Mein Impact könnte sich jetzt natürlich damit ja die Lorbeeren um den Hals hängen und sagen, ja, alles geplant hier, gell.
Aber egal wie es ist, ja,
Es ist gut.
zu beiden Varianten gehört auf jeden Fall Talent dazu, eben sowas zu entdecken im Nachgang und eben was draus zu machen oder eben sowas auch im Vorfeld zu planen und dann eben auch konsequent durchzuziehen. Und zwar wirklich sehr subtil, weil es hat ja echt keiner gemerkt. Ne? Ich meine, ja, da gab es mal irgendwelche Fast Counts oder sowas, oder da gab es irgendwelche strittige Entscheidungen, aber die hast du alle im Rahmen des Matches noch erklären können. Und jetzt so im Nachgang fällt es dir dann so wie Schuppen von den Augen. Ey, der hat den Ref gekauft schon seit einem halben Jahr. Ja, und da
Sehr
der Ref
schön.
ja korrupt ist, braucht mir für dieses Match einen absolut neutralen und unbestechlichen Referee und da gibt es natürlich keinen besseren Mann in Kanada als Lance fucking Storm, weil der ist nämlich immer mal serious for a minute. Mein Gott, der schaut auch noch gut in Shape aus.
Boah, ist ein bisschen breiter im Gesicht geworden, aber ansonsten.
Ja, aber ich meine, so ein oder zwei Matches pro Jahr könnte er durchaus schon noch raushauen. Ich möchte es auch nicht mal ausschließen, dass er hier in der Story nicht auch noch irgendwie aktiv wird,
Ja,
nachdem er im Laufe des Matches auch angegriffen wird.
das Problem ist, ich hatte jetzt auch nur irgendwie gelesen, ich glaube, der ist ja erstmal jetzt nur für ein halbes Jahr so probemäßig eigentlich da. Weil er soll ja auch viel hinter den Kulissen machen, ne?
Ja, so ist
Also
er
erstmal,
Backstage mal ein bisschen reinschnuppern.
ja, weil ja auch viele von Impact zur WWE gegangen sind. Also brauchen die natürlich auch wieder Leute. Aber ja, ich hätte nichts dagegen, wenn er länger bleiben würde. Und mal ab und zu, so wie Tommy Dreamer mal einfach mal ein Match hat. Kann man machen.
Ich meine, wenn man sich den Lance Storm Podcast anhört, ja, oder auch, das ist ja so ein Konglomerat mit Lance Storm und Don Callis und Raven, er hat halt ein unglaublich gutes Verständnis vom Business. Also schaden kann ein Mann mit dem Wissen in keiner Liga der Welt.
Dann wird er wohl
Und
nicht so gut
seine
anstellen
Wrestling
bleiben.
Academy hat er ja auch noch.
Stimmt.
So, dieses Match ist eine Geschichte von zwei Matches. Wir haben nämlich ein Match bis zur Spanish Fly und wir haben ein Match nach der Spanish Fly.
Ja, ich habe gleich hier wieder als erstes stehen. Immer wenn beide eigentlich dran sind zu liefern, geht bei beiden immer irgendwas schief. Immer. Mithin fast.
So, jetzt ist meine
Das ist
Frage.
unglaublich bei den beiden irgendwie.
Ja, ich meine, Unfälle passieren, ja, also.
Ja.
Match startet halt fulminant. Brian Cage ist pissig, weil er so oft eben betrogen worden ist. Geht halt los wie eine Dampfwalze und hat halt eine unglaublich starke Anfangsoffensive. Dann geht das Match irgendwann auf die Rampe nach draußen und Johnny Impact zeigt eine Spanish Fly mit Brian Cage von der Rampe runter auf den Boden, bei der sich Brian Cage offensichtlich wehtut.
Ja,
Weil er.
anscheinend das Scheißbein, weil so wie er da rumgehungen hat, also hatte ich jetzt auch nochmal nachgelesen, ist anscheinend Steißbein halt geprellt. Ne?
Also,
Also nicht ganz so schlimm, dass jetzt ein OP benötigt wäre und er dann jetzt gleich ausfallen würde.
ja, aber du siehst halt auch dann den Rest vom Match, die beiden sind nur noch am miteinander quatschen, improvisieren, quatschen mit Lance Storm und Brian Cage hält sich halt wirklich sehr viel einfach nur noch in der Nähe der Seile auf, dass er irgendwie hochkommt. Ja, er ist sichtbar am Leiden. Und jetzt ist halt meine Frage. Schau dir Brian Cage mal an vor dem Match, ne? Also der Oberschenkel ist immer noch ein bisschen getaped, ne? Du hast auf dem Rücken die ganzen Cupping-Spots immer
Ja,
noch.
hat man auch gesehen, ja.
Ich meine, wer jetzt G1 in den Vergangenheiten mal geguckt hat, der weiß halt genau, ab einer bestimmten Phase hat ein Yuji Nagata immer diese Spots überall gehabt und ein Tenzan diese Spots überall gehabt. Das ist halt ein Anzeichen dafür, dass er eben mindestens muskuläre Probleme am Rücken hat.
Da kam natürlich die Spanish Fly von der Rampe. Sehr, sehr ungünstig. Vielleicht
Dann ist ja die Frage, muss man diesen Spot bringen?
wollte ich jetzt auch gerade sagen, da hätte man vielleicht auch sagen können, den Spot bringen wir mal nicht. Ja,
Dann
blöd, also.
zeig irgendwas von der Rampe runter, aber halt nicht unbedingt eine Spanish Fly. Oder noch besser, zeig nix von der Rampe runter, weil eben im Match vorher wir schon einen Rampenspot hatten mit dem Flatliner runter und wir haben im Main Event dann wieder Rampenspots. Dann lass dir halt was anderes einfallen.
Das war ein bisschen zu viel des Guten. Also, ja.
Jetzt mal ganz doof, ja, um jetzt mal konstruktiv zu sein. Ja, ich will jetzt nicht drauf rumhauen, sondern sind wir mal einfach mal konstruktiv. Zeig einen DDT auf die Rampe, bei dem Johnny Impact von der Rampe runterspringt. Also dieser klassische Apron-DDT, den wir so oft sehen, zeig das auf die Rampe.
Ja, es ist aber wirklich eigentlich auch verrückt, auch wo beide an den Seilen waren, Johnny Impact wollte hochspringen, rutscht mit dem Fuß runter und muss dann seinen Move nochmal ausführen. Also es wundert mich, dass beide manchmal so eine Disharmonie doch immer irgendwie haben, obwohl sie sich beide schon ewig kennen.
Hatten die bei Lucha auch Matches gegeneinander?
Ja.
Waren die da auch solche Clusterfucks?
Ja, es gab immer mal was daneben gegangen ist. Deswegen wundert es mich ja auch immer. Und jetzt hatten wir ja hier bei Impact auch das vorhergehende Match ist ja auch nicht gerade sauber gelaufen. Mhm. Und dann kam jetzt, wie gesagt, dann dieser Ausrutscher von Impact selber, den man von ihm ja auch nicht sieht, weil er ja eigentlich schon sehr gut da drin ist, irgendwo rumzuspringen und so. Ja, also ich fand es sogar noch bis zur Spanish Fly, fand das Match eigentlich auch relativ gut und danach, ja, war es dann halt nicht mehr so gut. Das hat man, vielleicht hätte man halt sagen müssen, komm, hier, schneller beenden. Aber ich glaube, alle drei waren sich unsicher, was machen wir denn jetzt?
Ja, genau, das ist halt alles improvisiert, die zweite Hälfte des Matches.
Irgendeiner hätte Kommando geben müssen, hier, komm, wir machen das nicht mehr lang. Und hätten vielleicht auch noch das auch mit dem Tisch auch vielleicht weglassen sollen. Weil man hat ihm ja angesehen, dass alles, wie du ja schon gesagt hast, dass Cage da echt Schwierigkeiten hatten, sich da auch irgendwie immer richtig auf den Beinen zu halten. Also, das sah nicht so gut aus.
Ja. Auf der anderen Seite ist er halt der Terminator, der halt nicht zerstört werden kann. Und da musst du dann halt auch noch irgendwie Johnny Bravo mit reinbringen und Taya mit reinbringen. Also da sind wir dann wirklich im Smoke and Mirrors Bereich dann mal wieder. Overbooking bis zum geht nicht mehr. Lance Storm wird als Ref kurzzeitig ausgeschaltet. Brian Cage blutet ja auch wie ein Schwein während des Matches. Und Lance Storm landet halt voll in der Blutpfütze und das ganze T-Shirt ist der Blutverschmier. Weißt du, wenn dann der als Ref ausfällt, dann ist natürlich Johnny Bravo dann da, zieht sich sein Shirt aus, hat ein Ref-Shirt drunter, zählt nur bis zwei und entschuldigt sich danach noch. Ja, ich kann nichts machen, er kickt halt aus. Und dann kommt Lance Storm zurück, Superkick Johnny Bravo, möchte die DQ aussprechen. Cage meint, nö, mach, warte mal, mach ich schon. Drillclaw, Sieg.
Ja, da haben sie es dann endlich schneller durchgezogen. Ja, Cage, neuer Impact Champion.
Ja, habe ich mal gedacht,
Naja,
nicht so geil. Auf der anderen Seite, wenn du ihn hier hättest wieder verlieren lassen, dann wäre doch jegliches Momentum weg gewesen. Ne? Also.
Das wäre auch nicht gut gewesen. Also war da mein Tipp schon richtig.
Ja, aber auf der anderen Seite ist halt Johnny Impact jetzt gerade eben nach dem Heel-Turn eigentlich noch relativ kurz als Champion aktiv gewesen.
Ja, ist aber bei ihm nicht so schlimm, finde ich. Das geht schon.
Übrigens, eine Aktion von Johnny Impact muss ich einfach, glaube ich, immer kritisieren, das ist Starship Pain.
Ja.
Ja, Starship Pain ist immer ein Kack-Finisher, ganz ehrlich. Der Move hat null Impact in meinen Augen. Bei Johnny Impact. Bei Impact. Und hier trifft er auch wieder kaum. Also. Ich mag den Move nicht. Der schaut toll aus, aber nee. Nee. Weißt du, und dann ist eben der große Sieg von Brian Cage und er steht da und kann gar nicht wirklich feiern, weil er sich nicht bewegen kann und
dann kommt noch ein böser Mann raus.
Hat Schmerzen und dann kommt Jordan Grace in männlich raus.
Ja.
Unser Freund Michael Elgin ist zurück. Beziehungsweise nicht zurück, sondern zurück auf der nordamerikanischen Bildfläche. Debütiert für Impact. Hat er vor ein paar Wochen erst seinen New Japan-Vertrag auslaufen lassen. Und debütiert in absoluter Topform. Also körperlich noch definierter, noch abgespeckter.
Ich wollte schon gerade gesagt haben, also das letzte Mal, wo ich ihn bei New Japan gesehen habe, hatte noch ein bisschen mehr Masse gehabt. Also.
Ja, er ist im Gesicht jetzt schon recht schmal geworden und ja. Super definiert vom Körper her. Und ich meine, das schaut schon gut aus, wenn du die beiden Büffel gegenüberstehen hast, ne?
Ja, vor allen Dingen mit welcher Leichtigkeit er auch wieder einfach mal so Cage hochnimmt und Powerbombs, finde ich schon wieder.
Das habe ich mir dann auch gedacht, weißt du, natürlich musst du da jetzt irgendwas machen, ne? Aber nachdem der Mann sich gerade das Steißbein ordentlich wehgetan hat und der Rücken schon geschöpft werden musste, verpasst du jetzt noch eine Elgin-Bomb.
Wunderbar. Der wird auch im Ring gestanden haben, oh scheiße, jetzt kommt der ja auch noch, stimmt. Oh, aua, aua, aua. Ja, aber es war für mich, muss ich sagen, ich habe mit Elgin nichts mitgekriegt, was mit ihm auch irgendwie war oder ist. Und habe Elgin auch gar nicht mehr so im Kopf gehabt und war dann doch erst so, hä, wer kommt denn da so? Wow. Also für mich war das schon eine Überraschung.
Das Spannende ist halt, dass Don Callis ja durchaus als Impact Chef oder einer der Impact-Chefs und gleichzeitig Kommentator bei New Japan eine sehr interessante Personalie ist. Und da ja so vielleicht ein paar Türchen aufmachen möchte. Ne? Und nachdem, was ich jetzt gestern noch gelesen habe, wäre Impact durchaus interessiert daran, diverse Leute von New Japan zu holen. Also hier Elgin war erste Wahl.
Okay.
Und ein Name, der da auch öfters gefallen ist, ist Davey Boy Smith Jr.
Nein.
Und der ist ja mega unzufrieden bei New Japan aktuell, also.
Dann wäre ich mega unzufrieden. Nee, also, oh, nee, ich kann mit dem Mann echt nichts anfangen. Auch wenn er den berühmten Namen hat, aber nee. Also, der hat eine Ausstrahlung wie ein Kartoffelsack. Ich meine, sowas sage ich nicht gerne, aber für mich hat er nichts. Der hat keine Ausstrahlung für mich, was er in Ringen macht, auch wenn ich ihn mal in anderen Ligen gesehen habe, ist alles nur so oldschoolig, so langweilig. Nee. Ja. Naja.
New Japan hat auch das Veto eingelegt und New Japan hat auch darüber hinaus gesagt, also gut. Lieber Michael Elgin, wir lassen dich jetzt ziehen. Wenn du Bock hast, um mal zurückzukommen, die Tür steht offen. Also da hat man sich nicht im Bösen getrennt.
Ah, gut.
Das ist zumindest schon mal etwas. Aber jetzt haben wir dann halt Elgin dann da drin. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frischzellenkur für den Main Event.
Ja. Weil da braucht man ein bisschen was. Ich meine, du kannst ja noch mal ein bisschen Willi Mack oder auch Callahan mal reinschmeißen, aber da braucht man schon noch ein, zwei Leute. Und Elgin ist schon mal der erste davon.
Ja. Vor allem kannst du Elgin dann mit eben Brian Cage so einen Büffel vorsetzen. Du kannst mit Moose einen Büffel bzw. einen Elch vorsetzen. Allein so vom Hoss-Fight-Style her kann schon sehr spannend werden. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die leichteren Jungs, eben wie einen Johnny Impact, die er dann schön durch die Gegend schmeißen kann.
Ja. Elgin gegen Impact, interessant.
Ja. Mal gucken, wie lange er motiviert ist, weil es ja immer so das Grundproblem von Michael Elgin ist, der immer sehr motiviert startet und dann aber auch sehr schnell abflachen kann.
Ja, eigentlich hat's mich auch noch ein bisschen überrascht, dass Impact den Schritt gewagt hat, ihn zu holen. Da sein Ruf ja nicht der beste ist.
Ja, ich meine, der Vorfall ist ja auch schon 2 oder so Jahre her, ne?
Ja, ist es überhaupt eigentlich dann auch mal richtig geklärt worden? Also ich habe da gar nichts mehr gelesen gehabt. Also es ist jetzt nichts, dass er ein Verfahren an den Hals bekommen hat, weil er sich dann nicht gerührt hat, oder?
Ein Verfahren hat es da nicht gegeben. Er ist halt als Aushängeschild seiner Wrestling-Liga zurückgetreten. Ja.
Okay. Na gut. Schauen wir mal, was uns
Was
das
man ein bisschen
bringt.
kritisieren muss, war die, wie heißt der, Brian Cage es gesellt hat, als Michael Elgin da rauskommt, weil ja dann das Theme von Elgin oder eben ein unbekanntes Theme am Laufen ist. Und bis Brian Cage schon irgendwie mimikmäßig reagiert, läuft das Theme halt schon ein paar Sekunden.
Ja, du hast es ja angesprochen. Mimik bei
Ja,
Cage.
aber
Ja.
schieben wir es mal auf die Schmerzen, er war abgelenkt.
Naja. Seine Mimik ist nicht gerade so gut wie sein Wrestling.
Hat er im Laufe des Pay-Per-Views auch noch so eine Backstage-Promo gehalten? Da haben wir auch gedacht, hier klassische Road Warrior-Style-Promo. Ja. Großer, muskulöser Mann fängt das Schreien an.
Ja.
Ich komme, ich mach dich fertig, ich hau dich zum Blei, blablabla.
Das ist
What a
Cage.
rush!
Das ist Cage, genauso.
Ja, genau so. Aber es wäre auch irgendwo unpassend, wenn es anders wäre.
Naja.
Eins haben wir noch, Nicole.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Full Metal Mayhem Match um die Tag Team Titel. Die Lucha Bros gegen LAX. Rückmatch unter anderem von Homecoming. Ja, ich würde mal sagen, was sehr respektvoll begonnen hat, ist sehr schnell eskaliert und endet jetzt auch wieder respektvoll.
Kann man so beschreiben und kann man auch mal so machen, muss ich sagen. Aber das ist dann die Materialschlacht,
Also wie es die
die du
Lucha,
gesehen hast.
genau, wie die Lucha Bros dann halt während den Impact-Sendungen den Handschlag verweigert haben und LAX angepöbelt haben. LAX hat die Lucha Bros demaskiert, dann gab es diverse Brawls und Schlägereien Backstage und jetzt sind wir halt hier. Und was mir im Build-Up in diesem Video aufgefallen ist, ist, dass Conan halt immer noch so ein fantastischer Talker ist, wenn er
Ja.
wirklich Bock hat, ja.
Das kann er.
Ja, Pep
Das
Talk mit seinen
war.
Jungs und so, das ist echt gut, was Con da raushaut.
Boah, er hat auch, also er ist auch lange mittlerweile eigentlich auch bei Impact. Hätte ich auch nicht gedacht, weil er ja auch nicht immer der umgängliche Typ ist, aber
Der ist ja jetzt auch im Booking involviert, oder?
scheint sich da, ja, es scheint ihm Spaß auch zu machen und er hat ja auch das Wissen und das Gespür, muss man sagen. Also erfahrener Mann und passt auch zu Impact. Also bin halt jetzt auch nochmal gespannt, wie es dann mit LAX weitergeht. Weil können wir ja dann sagen, vierfache Champions, vierfache Impact Tag Team Champions. Mittlerweile. Auch schon heftig, ne?
Verdientermaßen, weil ich meine,
Ja, klar.
du musst auch bedenken, ja, die Lucha Bros sind halt Freelancer, die treten ja überall auf. Sind halt auch AEW-bound, wenn jetzt das Programm irgendwann mal startet. Mal gucken, wie es mit denen weitergeht. Ob die jetzt noch länger eben bei Impact überhaupt zur Verfügung stehen oder ob das jetzt einfach hier die
Der
große
Abschied
Tag-Team
war.
wieder war, der Abschied war. Wann und ob wir die jemals wiedersehen. Aber ja, bis dahin haben wir halt noch dieses Match, was da im Weg ist. Und das beginnt halt im Endeffekt auch genau so, wie es beginnen muss für die Intensität, die in der Fehde drin war. LAX springt ja schon auf die drauf, wenn die beiden anderen Jungs noch ihre Entrance-Klamotten anhaben.
Ja. Und irgendwann springen auch mal die Lucha Bros raus und Phoenix fliegt wieder ein Stückchen zu weit, wie immer.
Also
Ich habe gedacht, er fliegt wieder über die Guardian-Rail und in die Zuschauer rein und verpasst den Tisch irgendwie.
jetzt mal ganz ehrlich, Phoenix, ne? Ist das sowas wie die spanische Version von Hiromu Takahashi? Das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis was
Ja.
passiert, oder?
Der Mann ist echt krank. Der ist so krank.
Vor allem, weil er ja gefühlt überall auch auftritt, ne? Also Independent und Mexiko und hier bei Impact und dann eben, wenn es früher oder später startet, bei AEW. Die Bumpcard füllt er sehr schnell. Und früher oder später wird was passieren, das befürchte ich fast.
Ja, es waren, ich muss sagen, doch ziemlich viele kranke Spots eigentlich mit dabei gewesen. Aber man hat ja das Material ein bisschen anders gehalten, ne? Mit Stühlen und Tischen und Leitern. Ja, und auch eine Gabel. Ich habe irgendwann aufgehört zu schreiben, weil das konnte man sich ja meistens nicht mehr. Irgendwie, ja.
Thumbtacks.
Thumbtacks hatten wir auch noch gehabt. Ja, dann war da ja dieser eine Aufbau, wo ich gesagt habe, mit dem Tisch, der ein bisschen weggerutscht ist und Alex dann versucht haben, den aufzubauen, wo die Leiter davor stand. Und Phoenix dann von der Seite ankommt und
Über die Seile drüber, ne?
über, das ist echt krank. Und dann ist das Spanish Fly an Ortiz war das, glaube ich, gewesen, ne?
Ja.
Ja, wollte, glaube ich, an, ja doch, war Ortiz gewesen. Und wollte ihn da mit, ja, hat ihn ja eigentlich auch mit der Spanish Fly durch den Tisch gehauen, aber wie der mit dem Schädel da aufgekommen ist, Phoenix, habe ich gesagt, der Mann ist tot, der Mann ist tot, der Mann ist tot, ey.
Weil er sich
Und
Papillon auch.
Pentagon, ja, und Pentagon auch gleich zu ihm hin ist so, ja, hallo, 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 was ist los? Das hat man, also er hat dann auch, da sie, eigentlich hat er bis zum Schluss eigentlich gar nichts mehr gemacht, ne?
Ja, der war raus aus dem Match.
Er war raus, ja. Und dann, ja gut, sie haben ja dann im Ring dann noch ein bisschen was gemacht. Und LAX hat dann, ja, mit Santana und Pentagon haben sie dann beide auf der Leiter gestanden. Und dann wurde Pentagon halt dann von Ortiz dann durch die zwei Tische im Ring gepowerbombt mit den, ja, Somtex noch drauf. Und dann gab es dann auch schon den Pin und das Ende. Und Phoenix konnte dann auch wieder aufstehen. So halb. Also es war verrückt. Es war ein verrückt, krankes, spottiges, irres Match.
Ja,
Also ich.
es gab ja während des Matches ja auch noch die diese Double Storm Fear Factor Kombination, die du ja so nicht
Immer,
magst.
ich mag halt diesen Doppelstumpf halt nicht. Aber das sah auch wieder sehr scheiße krank aus.
Ja, das Ganze auf Stühle drauf und es gibt einen Two Count. Alles klar.
Ah ja, Wrestling.
Oder Death Valley Driver gegen Pentagon auf Stühle. Man hat's echt eskaliert, ja. Also,
Also
das haben es.
Stühle waren haufenweise im Ring, wo ich auch manchmal gedacht habe, die standen dann auch so ab, weißt du, die Beine. Da habe ich immer gedacht, ja, hier hoffentlich rast dann nicht einer irgendwie so aus Versehen irgendwie in die in den Stuhl rein und haut sich da irgendwie einen Hals auf oder so.
Das war so lustig am Kommentar, weil Josh Matthews nach einem von diesen Spots eben meint, schau dir den Stuhl an. Und Don Callis meint, ja, der ist Matsch. Schau dir Phoenix an. Ja, der ist auch
Der ist auch
Matsch.
Matsch. Die Stühle sahen wirklich schön gebogen aus, ja, meine Fresse, also. Wahnsinn. Das ist eigentlich schon wieder too much gewesen, was man da gemacht hat, aber so sind sie.
Aber ich finde es interessant, wie man das eben von der Wertigkeit aufbaut, ne? Dass halt der Tisch tatsächlich das harmloseste ist, der direkt am Anfang eben verwendet wird. Dann kommen eben die Stühle, dann kommen die Leitern dazu, dann kommen die Thumbtacks, dazwischen haben wir noch die Gabeln und dann am Schluss wird alles eben zusammengeworfen.
Ja, und Pentagon musste dran glauben.
Was ich ganz, ganz wichtig finde in dem Match ist die Länge. Mit 21 Minuten, auch hier wieder genau die richtige Länge, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Das war, glaube ich, das zweitlängste Match, ne? Dann, ich glaube, nur das X-Division-Match war mit 16 Minuten. Ja, das zweitlängste. Also man hatte alle Matchlängen eigentlich saugut hingekriegt diesmal.
Ja, und wie gesagt, auch hier muss man einfach sagen, so ein Full Metal Mayhem Match, das kann halt durchaus auch seinen guten Geschmack überziehen, wenn es zu lang wird. Weil was hättest du jetzt noch großartig machen wollen? Die Masken zerreißen hättest du noch machen können.
Ja, hatten wir aber auch
Das
schon.
hat man aber auch schon. Viel mehr Waffen hättest du auch nicht einsetzen können, weil dann wären wir in dem Bereich, wo wir bei Swan und Callahan vorher waren. Und das, was mir jetzt da gezeigt hat, war halt teilweise echt schon gefährlich genug. Also gerade eben auch hier wieder die Spanish Fly, brauche ich jetzt an dem Abend zwei hochriskante Spanish Flies und beide gehen daneben? Oder beide führen dazu, dass sich jemand wie weh tut?
Ja, das ist, es kommt halt drauf an, halt wieder immer, wo die Spanish Fly halt dann auch zeigt, gell?
Ja, aber muss ich in zwei aufeinanderfolgenden Matches
Nee.
so einen Spot bringen? Das wäre jetzt wieder was,
Ja.
wo Willi sein Pet
Das
Peeve
ist
hätte.
zum Beispiel aber bei PWG-Shows ist das halt auch, das ist ein, kann man schon sagen, ein Standard-Move.
Ja, deswegen
Ja.
schaue ich auch den Scheiß.
Das ist in manchen Ligen oder halt gerade bei manchen Wrestlern, gerade wie die Lucha Bros, ist das eigentlich auch gang und gäbe und auch schon den Impact. Auch bei Lucha Underground hat man es immer Spanish Fly sehr, sehr oft gesehen. Also für mich ist es eigentlich wieder ein normaler Move, wo ich in gewissen Ligen das halt ja öfter sehe oder gesehen habe, wie jetzt auch Lucha Underground. Also von daher ist der Move für mich jetzt eigentlich auch nichts mehr Besonderes, obwohl er ja eigentlich was Besonderes sein soll, ne?
Ist ja okay. Kann man ja auch so wahrnehmen. Aber aus meiner Sicht heraus ist halt die Frage, kann man sich da nicht untereinander besser abstimmen und sagen, pass mal auf, wir knobeln jetzt, wer bringt heute die Spanish Fly? Ja, aber ich meine, es ist halt kein Headlock. Ja, wenn ich jetzt am Abend, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ne, 5 vor 50 Splashes sehe, dann ist der Move halt auch irgendwann nichts mehr wert. Und
Stimmt.
wie gesagt, wie ich es vorhin schon konstruktiv kritisiert habe, das mit der Rampe, das hätte man durchaus anders machen können und man hätte hier durchaus auch einen anderen Move anstelle von der Spanish Fly bringen können. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es logistisch machbar gewesen wäre. Im doofesten Fall einfach ein Frankensteiner.
Hätte man auch machen können, stimmt.
Wobei ich jetzt eben den Aufbau von Leiter und Tisch und so jetzt nicht mal ganz vor Augen habe und deswegen jetzt nicht sagen kann, ob das dann vielleicht für den Nacken irgendwie noch gefährlicher gewesen wäre. Aber man hätte durchaus auch andere Aktionen bringen können an der Stelle. Ja,
Ja.
der ganze Aufbau war allein schon durch den Rope Walk spektakulär genug, dass das Phoenix eben noch da ist, um ihn abzufangen. Und da muss man sich halt nicht ständig selber umbringen. Ja, das ist ja dann im Endeffekt die gleiche Kritik, die wir da eben so oft auch geäußert haben mit Hiromu Takahashi und Dragon Lee in anderen Podcasts und wir dann auch immer gesagt haben, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis was passiert und ja, es ist was passiert irgendwann.
Ja, hat man ja jetzt auch bei Cage gesehen.
Da haben wir jetzt bei Cage gesehen, das haben wir bei Phoenix auch gesehen. Also Cage ist noch an dem Abend ins Krankenhaus gekommen. Phoenix
Auch.
glaube ich auch, ne?
Also ich hatte nur gelesen gehabt, dass Melissa Santos, also die Freundin von Cage ist, da schon Entwarnung gegeben hat, dass es also nichts Operatives gemacht werden muss. Und Phoenix war im gleichen Krankenhaus und da hätte sie halt auch nur im kurzen Satz gesagt, es wäre alles okay. Also, ja, glauben wir das erstmal so.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Match, abgesehen von dieser Beklopptheit, war hochspektakulär und war auch ein verdienter Main Event. Und dass die vier, beziehungsweise dann mit Conan fünf, sich am Schluss dann doch wieder vertragen und Conan dann hingeht und sagt, okay, und jetzt auf drei schreien wir Lucha Brothers LAX und wer was, Ortiz meint so, warum sagen wir Lucha Brothers als erstes? Weil ich das sage, verdammt. Das fand ich eine nette Ansage.
Santana, ich bin mal gespannt. Also Santana gefällt mir auch so gut schon jetzt seit dem letzten Jahr, dass ich eigentlich gespannt bin, ob man LAX halt wirklich irgendwie noch zusammenlässt oder irgendwann mal trennt.
Ich glaube, die Summe der beiden ergibt mehr, als wenn man die beiden einzeln zusammenpacken würde.
Ja.
Also 1 plus 1 ist bei denen halt 3, nicht 2. Und
Ja, aber sind jetzt auch schon so lange zusammen.
ja, aber es muss ja nichts Schlechtes sein, ich meine.
Nee, ich habe auch nichts dagegen, wenn sie noch weiter als Tag-Team bestehen bleiben. Also, so ist es nicht.
Wenn du sie jetzt als Babyfaces wieder hast, dann ja, The North, bitteschön.
Ja, das wird bestimmt interessant.
Und was ich auch sehr nett fand, war dann, dass nach dem Main Event alle Babyfaces rauskommen und eben mit den Fünfen dann im Ring am Feiern sind. Und da auch eine Person mit bei war, die wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr bei Impact gesehen haben, nämlich Taylor Wilde.
Stimmt, die war ja auch mit dabei.
Ja, ist
warum eigentlich? Warum eigentlich?
Die war Backstage da zum Besuchen, offiziell. Oh. Mal gucken, ob daraus vielleicht noch was entsteht. Ich meine, Taylor Wilde haben wir natürlich ewig nicht mehr gesehen. Das ist ja so ein, das ist ja aus der Anfangsphase der Knockouts Division.
Ja, das ist, glaube ich, ganz okay, wenn sie zu Besuch war.
Vielleicht haben sie auch einfach nur gesagt, du pass mal auf, wir feiern jetzt da gleich im Ring und du bist blond und du kommst ja aus Toronto. Geh da mal mit raus.
Ja, das ist okay, das reicht.
Ja, das war's dann.
Das haben wir geschafft.
Damit endet nach 2 Stunden und ja, ungefähr 45, 47, also noch nicht mal ansatzweise 3 Stunden, ein durchaus unterhaltsamer Pay-Per-View.
Ja.
Und da denke ich mir, wieso müssen andere Shows so viel länger laufen, wenn man das Ganze auch in 2,47 packen kann? Und von den 2,47 muss ich sagen, sind allein schon 5, 6, 7 Minuten draufgegangen für die Werbung für Impact Plus.
Ja gut, und du hast vor jedem Match nochmal die Videos gehabt. Ja. Das denke ich mal, war dann, guck mal, wir hatten jetzt hier 20 Minuten, 13, 13, 16. Und der Rest am Anfang, die ersten 4 Matches waren meistens knapp 10 Minuten. Also von der Zeit her fand ich das sehr gut zum Durchschauen. Mhm.
Und es zeigt halt auch, dass du gute Matches auch, oder sehr gute Matches auch produzieren kannst, ohne sie unnötig in die Länge zu strecken. Ohne irgendwelche künstlichen Aufbauphasen von 15 Minuten. Herr Okada.
Okada. Ja, ich muss zugeben, ich habe es ja nicht gesehen.
Ja, muss man halt auch mal sagen, weißt du, ich meine, so ein Main Event oder Main Event Style Match, das kannst du halt auch mal in 15 bis 20 Minuten raushauen und ohne 10 Minuten Aufwärmphase oder 15 Minuten Aufwärmphase und abtasten. Ja. Das kann richtig sein, wenn es passt und gut gemacht ist, aber es geht halt durchaus auch ohne. Und das sehen wir hier. Und deswegen ist Rebellion 2019 am oberen Ende der Skala für mich, wenn wir jetzt in die Punkte reingehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber dann bleib du noch ein bisschen weiter gespannt und gib du erstmal deine Pünktchen an und dein Fazit.
Das war mir klar.
Ja, natürlich.
Ja, ich muss sagen, also das war jetzt eine Steigerung, die ich mir eigentlich auch, wie ich auch schon mal gesagt habe, eigentlich erhofft habe. Ich war sehr gespannt auf den Pay-Per-View und habe mich auch sehr gefreut darauf, weil ich mit der Card keinerlei Probleme hatte und mich auch wirklich auf jedes einzelne Match, was auf der Card von vornherein drauf stand, gefreut habe. Einfach nur gefreut. Es waren tolle Storys, wo man dann auch sagen konnte, endet die Fehde da, geht sie noch weiter, was wird da gemacht? Das war schon alles sehr schön, auch dass man für die Optik und auch jetzt auch für die Tontechnik halt dann gesorgt hat, dass das wieder in normalen Bahnen läuft, muss man dann sagen, das haben sie dann auch wieder sehr gut gemacht. Ja, der Opener, auch das zweite Match, es diente halt zur Story. Es waren aber kurze, knappe Matches gewesen, auch jetzt mit der Smoke Show oder mit Scarlett Bordeaux. Dann natürlich also auch viel Hardcore, was mir ja immer gefällt. Und dann weiß ich, dass das Impact das immer noch zeigt und da auch keine Kompromisse eingeht. Das war sehr geil. Und dass auch zwei Frauenmatches auf der Card waren, fand ich natürlich sehr gut. Und mit Tessa und Gail Kim hatte ich mich von vornherein sehr, sehr, sehr gefreut, weil Gail Kim ich seit sie eigentlich da ist, schaue und da sehr gespannt auch war, wie ist sie noch im Ring. Und sie hat abgeliefert, als wäre sie nie weg gewesen. Also das fand ich schon sehr top. Mit Elgin dann natürlich auch noch eine Überraschung mit dabei, die Impact jetzt auch weiterhelfen kann und dass sie ihr Roster halt noch ein bisschen auffüllen. Und ich muss jetzt halt auch sagen, dass Impact mittlerweile sehr gut aufgestellt ist und immer mehr an sich arbeitet. Und das hat man hier bei dem Pay-Per-View halt gesehen, dass, ja, weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber sie haben sich selber dafür belohnt, für die gute Arbeit, die sie jetzt eigentlich in den letzten Monaten, auch letztes Jahr schon kontinuierlich durchgezogen haben. Auch wenn viele gemotzt haben, wie ihr könnt doch nicht Leuten kündigen, aber sie haben rigoros gesagt, wer nicht mitzieht, wie einst Alberto oder auch jetzt vor kurzem ein Eli Drake, dann einfach sagen, gut, okay, wir trennen uns, mach's gut, wir holen uns jemand anderen. Und das ist kontinuierlich so gemacht worden und das ist auch richtig so. Und es hat dem Produkt nicht geschadet. Im Gegenteil, man wird von Mal zu Mal besser. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und gebe daraufhin, glaube ich, das erste Mal für Impact eine 9. Weil ich von Anfang an, ja, erstes Match bis letztes Match wahnsinnig unterhalten wurde. Und wenn ich komplett von jedem Match, sei es kurz oder lang, unterhalten worden bin, dann, ich habe jetzt auch für NXT Takeover die neuen gegeben. Es ist zwar eine kleinere Card, klar. Bei Impact hat man ein paar Matches mehr drauf gehabt, aber wie gesagt, jedes Match hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und war toll anzusehen. Und man muss Impact auch mal sagen, habt ihr geil gemacht. Dafür gibt es halt auch mal ein paar Points mehr. Ja, jetzt du.
Weißt du, zum Vergleich, bei United We Stand hast du 5,5 gegeben.
Ja gut, wie
Ja,
gesagt,
also
das war ja auch die Produktion und tralala, ne?
dreieinhalb Punkte ist ein ordentlicher Sprung nach oben. Ich habe damals 6 Punkte gegeben. Ich springe nicht 3,5 Punkte nach oben, weil 9,5 wäre schon ein bisschen sehr viel. Aber ich springe 2,5 Punkte nach oben. Ich gebe 8,5.
Ja, da war ich zuerst auch, aber ich habe mir gedacht, scheiß auf den halben Pointer hier, leck mir am Arsch.
Also 8,5 deswegen, weil einfach so die zweite Hälfte, also sagen wir mal so, wenn ich eine 8-Match-Card habe, ja, und von den 8 Matches 4 auf alle Fälle sehenswert sind und 3 mich immer noch unterhalten und ich nur eins dabei habe, was so ein bisschen abstinkt, und das, na gut, das ist halt das World-Title-Match, das ist halt ungünstig gelaufen, ne, wegen der Verletzung,
Ja.
dann hast du per se schon mal sehr viel richtig gemacht mit der Card. Jetzt gehen wir mal davon aus, wenn hier Brian Cage sich nicht verletzt hätte und das Match sauber abgelaufen wäre, wäre das vielleicht eine der besten 4 Match-Endstrecken gewesen, die du dieses Jahr wahrscheinlich gesehen hättest. Also
Das stimmt,
ab
ja.
Rich Swann, Tessa Blanchard, Brian Cage und LAX, die jeweiligen Matches, das hätte richtig, richtig groß werden können. Jetzt kommt ja die Verletzung dazwischen, so dass der Co-Main-Event halt ein bisschen ein Stinker ist. Rettet man halt so ein kleines bisschen noch mit der Überraschung, Michael Elgin ist da, ist gut. Die beiden Matches an Position 1 und 2 waren kurz, knackig und taten nicht weh. Ganz im Gegenteil, haben ihren Zweck erfüllt, haben Leute aufgebaut. Das Six-Man-Match war schön, schnell, auch mit dem richtigen Sieger am Schluss. Und das Impact-Titel-Match hat auch den richtigen Sieger und war eben auch ein netter Aufbau für künftige Matches. Also alles in allem eine schöne Show. Man muss halt trotzdem auch den persönlichen Geschmack mit reinziehen, und dann sage ich halt, ja, also die Materialschlacht im Main Event war jetzt halt an manchen Strecken echt bekloppt. Genauso wie als Swan und Callihan an manchen Stellen echt bekloppt war. Und das Einzige, was mir jetzt so produktionsmäßig so ein kleines bisschen aufgefallen ist, war, dass die Soundqualität manchmal so ein bisschen am Schwanken war. Ich glaube, da hat man in der Regie hin und her geschaltet zwischen den Mikrofonen. Also gerade beim Abschied von Gail Kim ist mir da noch was aufgefallen, dass man da irgendwie ein anderes Mikro auf einmal eingeschaltet hatte, dass du die Chants des Publikums noch besser hörst.
Ja, am Anfang war auch beim X-Division-Match, glaube ich, die Mikrofone am Boden waren etwas zu laut, weil du hast ja jeden Schritt eigentlich gehört gehabt.
So ein Shepherding, ja.
So ein Schippering, aber das war schnell abgestellt.
Ja, das hat man sehr schnell umgestellt, das hat man deutlich besser im Griff gehabt als eben bei United We Stand. Aber so ganz hundertprozentig lief es immer noch nicht.
Nein.
Und das ist dann halt so ein kleines Benotungskriterium für mich dann auch. Und so sind wir aber trotzdem bei 8,5. Und 8,5 ist eine unglaublich gute Bewertung für eine Impact-Show. Generell eine unglaublich gute Bewertung für jede Show. Aber eben für Impact muss man es einfach nur noch mal erwähnen, weil alle immer auf Impact draufprügeln und das Produkt ist einfach echt unterhaltsam. Und alles, was man jetzt eben mit United We Stand eben so ein kleines bisschen falsch gemacht hat, was wir ja auch kritisiert haben, Nicole, ne, hat man hier halt wieder rausgeholt. Und wir haben damals vor ein paar Wochen gesagt, gucken wir mal, was bei Rebellion rauskommt. Das ist der wichtige Pay-Per-View und da haben sie jetzt echt abgeliefert. Und ich würde es halt Impact tatsächlich auch gönnen, wenn sie ein bisschen mehr Zuschauer hätten. Und was ich sehr, sehr angenehm finde, ich lese ja auch sehr viele Kommentare eben auf Facebook, eben gerade zum Impact-Produkt. Und es ist überraschend positiv, das Feedback.
Ja.
Also, dass so viele Leute da, die sagen, ja, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr reingeguckt, soll ich es mir denn wirklich anschauen? Und du hast nur ganz, ganz wenige Trolle, die schreiben, nö, nö, lass mal, das ist Impact. Sondern du hast wirklich fast einhelliges Feedback, die Show war gut, das Produkt ist gut, seit Don Callis und Scott D'Amore was zu sagen haben, bauen die sich da wirklich was konsequent auf. Guckt rein.
Auf jeden Fall. Weil, wenn ich mir jetzt auch hier auf Cage Match die Bewertung angucke, 4 empfehlenswerte Matches bei einer Impact Show, das ist schon krass.
Wobei dann
Das habe
wieder
ich gar
sagen muss,
nicht gesehen.
dass Onkel Dave mal wieder nicht über seinen Schatten springen kann. Ne? Und natürlich der Materialschlacht 4,25 Sterne gibt und im Frauenmatch mit Tessa und Gail nur 3,75.
Das
Aber
ist, ja, gut.
es sind halt Geschmäcker. Ja? Also genau wie wir halt
Ja,
hier Punkte
klar.
geben, kann halt Onkel Dave auch nur Sterne geben. Und wenn ihm halt Materialschlachten und Spotfeste gefallen, dann soll er da eben seine Punkte drauf geben, seine Sterne drauf geben. Alles gut.
Aber
Letztendlich muss jeder für sich entscheiden, wie es ihm gefällt.
die einheitliche Meinung, muss man wirklich sagen, war sehr, sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, mich haben auch ein paar angeschrieben, lohnt sich das echt? Ich, ja. Mehr als ja kann ich nicht schreiben und sagen. Alles richtig gemacht.
Definitiv. Gut, dann sind wir am Ende.
Ja,
Und
Cage
haben
Match. Mal kurz sagen, 8,6, nee, 8,26. Ja.
also
Sehr gut.
ungefähr in der Richtung, wo wir auch sind.
Ja.
Das ist wirklich eine sehenswerte Show und die geht auch, wie gesagt, nicht so lang, die kann man sich gut durchgucken. Bei Genickbruch haben sie genau aktuell die Schulnote 2,0.
Oh, ja, dann kommt
Ja.
einheilige Meinung hier. Sehr schön.
25% Note 1, 15% Note 2, 25% Note 3, keine 4, keine 5, keine 6. Das ist
Boah, das ist
einwandfrei.
schon sehr geil. Sehr geil.
Gut, dann
Jo.
sind wir für heute durch.
Ich muss dann, ja, mich verabschieden, nehme ich mal an. Ne?
Ja, ich wollte jetzt doch gerade noch gucken. Wir kommen ja jetzt hier am 10. raus. Das heißt, da ist ja dann auch bald schon wieder vorbei mit dem Tellerrand. Dann müssen wir bald schon wieder zurück in WWE-Gefilde fahren.
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Da brauche ich erstmal Abstand.
Genau, wollte ich gerade sagen, das geben wir dann an die zuständigen Experten aus dem Team weiter.
Genau.
So. Was ansonsten kommt bei uns, guckt einfach auf unsere sozialen Medien, auf unsere Homepage wrestling-talk.de, dann seht ihr das. Ist am einfachsten für euch, das dort zu finden. Von dort aus kommt ihr eben weiter zu Instagram, Facebook, iTunes, Spotify, wo wir überall sind. Da könnt ihr auch euer Feedback hinterlassen und ja, Stay tuned, würde ich sagen. Und an der Stelle, Nicole, Zeit zum Verabschieden.
Ja, ich sag dann jetzt auch mal tschö, weil die Stimme lässt jetzt doch wieder nach. Das Eintracht-Spiel war anstrengend mit dem Rumgekreische. Ja, Stimme schon für den nächsten Podcast. Also, bleibt sauber und stabil und bis demnächst.
Dann sage ich vielen Dank, Nicole, fürs Opfern der Stimme. Alles Gute weiter in der Eintracht.
Dankeschön.
Und ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sauber und stabil, wie es Nicole schon sagt. Und bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.